herzlich willkommen zu Inside Zweite Liga, der ballorientiert Analyse zur zweiten Fußball-Bundesliga. Heute mit dem 20. Spieltag, auf den wir zurückblicken möchten. Unter anderem Schalke kann doch noch gewinnen, St. Pauli marschiert weiter. Tim Walter bleibt mit dem Sieg auf jeden Fall im Amt. Spektakel in Paderborn, turbulente Pokalwoche, viele spannende Themen, denke ich.
Ja, ich freue mich auch. Natürlich auch ein Hallo von mir in die Runde. Gibt wieder einiges zu analysieren und deswegen, ja, fangen wir doch mal direkt an. Bevor wir reinstarten, noch eine kleine Info. Ihr hört es vielleicht auch an meiner Stimme, etwas nasal, etwas erkältet. Deswegen führen wir das Ganze an diesem Montag online aus. Also, ja, sei uns verziehen, wenn es da vielleicht mal einen Ruckler gibt. Nächste Woche dann hoffentlich wieder in Präsenz, wo wir uns gegenüber sitzen und gemeinsam aufnehmen können. Dann auch hoffentlich wieder mit Daniel, der heute leider, ja, krank im Bett liegt und nicht dabei sein kann. Nichtsdestotrotz schöne Grüße von ihm. Und ja, nichtsdestotrotz wollen wir jetzt auch reinstarten mit der Analyse des 20. Spieltags mit dem Freitagabendspiel Karlsruhe gegen Wien Wiesbaden. Am Ende ein 2:2. Die Karlsruher gingen in der ersten Halbzeit in Führung durch Zivzivadze mit 1:0 nach 35 Minuten. War dann auch das Halbzeitergebnis. Kurz nach der Halbzeit kam dann der Aufsteiger aus Wien oder aus Wiesbaden zurück. Bretagne konnte ausgleichen, 48. Minute, ehe der KSC wieder, ja, zurückkam, wieder 2:1 in Führung ging, Martanovic traf und Wien bestätigte ein, ja, starkes Auswärtsspiel, kann man am Ende sagen, mit dem Ausgleichstreffer in der 74. Minute zum 2:2. Ja, am Ende ein Ergebnis, mit dem sicherlich Wien besser leben kann als die Karlsruher, die jetzt inzwischen 8 Spiele ungeschlagen sind, die sich ja zu Hause im Wildpark sicherlich einen Sieg vorgestellt hatten und die meist, ja, richtig druckvoll in die Partie starten, gehören zu den Frühstartern in dieser Liga, schon 12 Tore in der Anfangsviertelstunde, bauen da immer ordentlich Druck auf. Julian, die Frage an dich, war es auch so zu Hause gegen Wien? Hat man da von Anfang an versucht, das Kommando zu übernehmen?
Ja, versucht sicherlich, aber hat nicht so funktioniert wie in den vergangenen Wochen. Etwas überraschend, Wien, ja, wirklich richtig gute Lösungen gefunden. KSC spielt ja oft mit einer Raute, Wien hat es oft verlagert, aus meiner Sicht durchaus verständlich, weil, ja, wie gesagt, KSC-Raute, 4 Spieler im Zentrum, wenn die auf eine Seite schieben, dann ist natürlich viel Raum auf der anderen. Und so hat es dann Wien in der Anfangsphase schon gut geschafft, das Karlsruher Pressing zu überspielen. Ja, ich sag mal, nach ersten Viertelstunde vielleicht kam der KSC dann aber nach und nach ein bisschen besser rein. Dann auch mal Spiel beruhigt. Wien auch ein paar zu viele Fehler in der Phase gemacht. Was aber dann bitter ist für Wien. Ja, also ist nicht viel passiert. Wir reden jetzt hier schon über Tore in der 35. Minute gefallen. Und das ist aber aus Wiener Sicht viel zu billig. Ist ein langer Ball von Torhüter Dreves vom KSC. Martanovic gewinnt das Luftduell gegen Carstens. Goppelt schaut beim zweiten Ball nicht gut aus. Ja, und dann ist Heiße, Außenverteidiger, links durch. Flache Hereingabe, ein Missverständnis, ein schlechtes Stellungsspiel im Zentrum. Und ja, Torwart Stritzel auch draußen, schaut auch nicht glücklich aus. Zivzivadze ist dann letztendlich am zweiten Pfosten komplett alleine. Schießt zur Führung ein. Und ja, zu dem Zeitpunkt hat sich der KSC dann verdient. Ist vielleicht zu viel gesagt, aber es war zumindest mal nicht unverdient. Und ja, es war ja dann letztendlich auch der Halbzeitstand, wie gesagt, nicht so gut reingekommen, aber dann trotzdem gezeigt, dass man in der Offensive, ja, vor allem nach Hereingaben immer eine gute Positionierung hat und auch immer Tore erzielen kann.
Ja, Rückstand für die Wiener, die es ja eher gewohnt sind, tief zu verteidigen, auf den Gegner zu warten und dann auf ihre Momente zu lauern. Jetzt mussten sie selbst das Spiel machen. Ja, wie haben es die Wiesbadener geschafft?
Ja, gut gemacht. Also ich fand schon in der ersten Halbzeit mit Ball gute Ansätze gehabt. Muss ich sagen, also sehr interessant. Ich finde, Wien hatte nämlich viele Lösungen. Zum einen durchs Zentrum konnten sie aufbauen, weil Jakobsen immer sehr tief stand. Ja, haben sie ihn gut ins Spiel gebracht. Über links Günther extrem viel angeschoben. Ja, zusammen mit Lee, der im Halbraum war. Ja, also oft links dann überladen war, war da viel los. Rechts Goppel dann gewesen, der viel ins 1 gegen 1 gegangen ist. Also da eine gute Mischung gehabt. Deswegen der KSC dann auch nicht mehr so den Zugriff gehabt. Und vor allem Wien auch anders als sonst deutlich höher gepresst. 17 hohe Balleroberungen haben sie am Ende, ja, seit dem dritten Spieltag nicht mehr. Auf der anderen Seite Wien auch gleichzeitig nur 30 Balleroberungen im eigenen Abwehrdrittel. Ja, da hatten sie noch nie weniger. Also sonst ja wirklich bekannt 5-4-1 tief verteidigen. Diesmal war es dann aber wirklich ein, ja, eine Art 3-4-3 mitunter im Angriffspressing. Also war dann wirklich, ja, ein sehr beherzter Auftritt. Muss dazu sagen, fand schon in der ersten Halbzeit nicht schlecht. Also war wirklich eins der besseren Spiele von Wien, das ich fußballerisch gesehen habe. Und das 1:1, Ja, ist dann aus KSC-Sicht aber dafür genauso unnötig wie das 1:0 aus Wehener Sicht. Goppel, ja, zieht aus der Distanz ab, kommt übrigens nur zum Abschluss, weil, sieht man auch, wie wichtig im Fußball einfach Läufe sind, auch wenn man den Ball nicht erhält, weil rechte Innenverteidiger Carstens hinterläuft ihn. Ja, Heise, Linksverteidiger KSC, ist dann kurz im 1 gegen 2, kann deswegen auf Goppel nicht rausschieben. Der kommt deswegen frei zum Schuss. Klarer Torwartfehler von Drewes, der den Ball abprallen lässt. Abstauber Bretagne und dann kurz nach der Halbzeit ist 1:1. Und dann, ich habe das Spiel gesehen, dachte ich auch, okay, jetzt deutet in der Phase schon viel auf Wehen hin. Aber dann, ja, wieder ein bisschen kurios, nämlich ein Tor, das 2:1, das fast wie das 1:0 aussieht. Wieder langer Ball von Drewes, Kopfballduell gewonnen, Flügel durch, diesmal Vanicek, Rückpass ins Zentrum auf Matanovic und dann das 2:1. Also Wehen eigentlich nicht viel falsch gemacht, aber aus dem Nichts, möchte ich fast sagen, wieder hinten.
Ja, auch so ein bisschen typisch KSC, die beiden Tore mit langem Ball und dann auch gern mal über den Flügel in den Rücken der Abwehr legen. Ja, dann 2:1 natürlich Führung zu Hause gegen den Aufsteiger. Da meinst du auch aufgrund der Serie in den letzten Wochen, das ziehst du jetzt. Allerdings war dem dann am Ende nicht so.
Nee, war gar nicht so. Wehen ist da wirklich dran geblieben. Ja, zweite Halbzeit dann wirklich das klar bessere Team gewesen. Für mich auch ein gutes Indiz, wo man die Offensivqualitäten vom KSC festmachen kann. Ja, es waren nur 3 Flanken in der zweiten Halbzeit, die sie geschlagen haben. Ja, ansonsten ja dafür bekannt, zusammen mit Düsseldorf und mit dem HSV, das Team, das die meisten Flanken schlägt. Und wie gesagt, 3 Flanken im zweiten Durchgang. Auf der anderen Seite Wehen Wiesbaden im zweiten Durchgang 15 Flanken. Das finde ich auf jeden Fall sehr, ja, sehr interessant. Ja, Wehen in der zweiten Halbzeit dann auch 14 Abschlüsse gehabt, der KSC nur 4. Also ist dann auf jeden Fall verdient, dass das 2:2 noch fällt. Auch wenn es wieder kurios ist, ja, KSC, ich habe es gesagt, 1:0, 2:1, ähnliches Muster. Und die beiden Ausgleichstreffer waren aber auch ein ähnliches Muster, nämlich wieder eher ein Distanzschuss, Torwartfehler Drewes, lässt ihn nach vorne abprallen, einen harmlosen Ball. Dann erst Bretagne im Nachschuss an den Pfosten, dann schießt ihn Betzner noch ins Tor. Also ja, die Expected Goals sind durch die Situation ein bisschen verzerrt, sind nämlich am Ende bei 1,1 für den KSC und bei 3,9 für Wehen Wiesbaden. Das dann auf jeden Fall nicht ganz gerecht, aber Wehen auf jeden Fall richtig gut gewesen, hat dann auch auf den Sieg gedrückt, zum Schluss dann noch viel über die Flügel probiert. Ja, Bretagne und Betzner zusammen allein 11 Abschlüsse gehabt, die beiden immer wieder in Situationen gekommen, immer wieder angeschoben, immer wieder versucht. Ball ist am Ende dann nicht nochmal reingegangen, aber ja, in Wehen kann man auf jeden Fall sehr zufrieden auf die 90 Minuten zurückblicken.
Also um nochmal zusammenzufassen, für den KSC zu wenig, aber für Wehen Wiesbaden ein richtig starker Auswärtsauftritt.
Ja, aufgrund der Chancen ist es wahrscheinlich dann sogar für Wehen zu wenig, dass man nur einen Punkt mitnimmt, weil spielerisch und offensiv war es wirklich das Beste, was ich von Wehen seit langer Zeit gesehen habe, ja. Auch eine Zahl, die das bestätigt, 490 Pässe gespielt. Da hatten sie nur am zweiten Spieltag gegen Paderborn mal mehr. Und auch wenn ich mir ja, anschaue, wie sie jetzt in den letzten Wochen gespielt hat, dann war es nicht zwingend zu erwarten, weil in den letzten 3 Partien hatten sie 30% Ballbesitz, 33% Ballbesitz und 40% Ballbesitz. Das letzte Mal mehr Ballbesitz als der Gegner war im Oktober der Fall. Jetzt waren die Spielanteile sehr ausgeglichen. Hat auch nicht alles geklappt, aber ein gutes Gegenpressing auch gehabt, also wirklich rundum guter Auftritt. Und KSC auf der anderen Seite, du hast es gesagt, sicherlich an sich zu wenig, aber bei dem Spiel muss man dann auch mit dem Punkt halt mal zufrieden sein. Vorher hat man es wahrscheinlich nicht unterschrieben, aber du sagst es, 8 Spiele ohne Niederlage, ja, hat man sich in den letzten Wochen tabellarisch auch dahin gebracht, wo man sich selber sieht, ja, offensiv auch wieder gezeigt, dass man auch aus wenigen Situationen immer Torgefahr erzeugen kann. Ja, hat immer wieder viele Leute mit und um die Box. Ja, dafür ist man hinten auch mal wackelig. Aber ja, unter dem Strich steht man dann halt im Mittelfeld. Das passt ja auch und Wehen in etwa auch aktuell. Also ja, ich glaube, so richtig schlecht gelaunt war dann keiner am Ende in Karlsruhe.
Ja, die Wehner können mit dem Punkt den Abstand zu der unteren Region, zu den Abstiegsplätzen weiter hochhalten. Auf 6 Punkte ist, denke ich, ja, ganz okay, unteres Mittelfeld. Nächste Woche geht es dann zu Hause gegen den Club. Da kann man nachlegen, wenn man sich die Leistungen der Klubberer in den letzten Wochen ansieht. Man könnte sie sogar überholen mit einem Sieg. Ja, bin sehr gespannt. Für den Club auf jeden Fall ein wichtiges Spiel, aber auch für die Wehner, die natürlich weiter ja, die Abstiegszone entfernt halten wollen. Der KSC hingegen jetzt im, ja, kann man schon sagen, oberen Mittelfeld, 28 Punkte, 8 Punkte nach oben, 8 Punkte nach unten. Deswegen, ja, die nächsten Spiele werden da sicherlich entscheiden, wo es da hingeht. Nächste Woche geht es dann nach Braunschweig. Braunschweiger zuletzt gut drauf, jetzt wieder mit einer Niederlage, können da auch ein Stück weit aufschließen auf den KSC, 5 Punkte ranrücken. Ja, wir sind sehr gespannt.
Wir bleiben am Freitagabend. An diesem hatte der FC Magdeburg die Kieler Störche zu Gast. Holstein Kiel ging in der ersten Halbzeit durch Timo Becker in Führung. In der Nachspielzeit des Spiels gelang Emir Kuhinja, den Debütanten, tatsächlich noch der hochverdiente Ausgleich in der 95. Minute für Magdeburg. Ja, meine Frage an dich, Christian. Magdeburg kennt man, ja, Christian Titz kennt man, System immer sehr ähnlich, Spielweise immer sehr ähnlich. Auf der anderen Seite Marcel Rapp bei Kiel, lässt sich da gerne mal was für einen jeweiligen Gegner einfallen. Ja, vor allem jetzt, wo man noch nicht so gut reingekommen ist in die Rückrunde. Natürlich meine Frage, wie hat es den Kiel diesmal angestellt, taktisch und formationstechnisch?
Ja, wie man die Kieler kennt, wie immer sehr fluide, sehr schwer zu greifen, die Formation. Nominell kann man es ein 4-2-3-1 nennen, vielleicht auch ein 4-Raute-2 oder auch ein 3-5-2. Also es ist wirklich sehr schwer zu definieren bei Kiel. Übergänge sind immer fließend, was man auf jeden Fall sagen kann. Der Fokus lag mal wieder sehr stark auf der linken Seite, wie wir es auch schon in den letzten Wochen schon mal gesehen haben. Magdeburg hingegen, wie so oft im 3-4-3, interessant war, wer da die Rolle von El Fadli übernimmt. Das war dann Hoti, der da im Spielaufbau höher war als seine IV-Kollegen Heber und Müller. Vorne drin gab es wieder mal eine echte Spitze mit Luke Castagnos und auf der Außenbahn, auf der Schiene mit zwei sehr offensiven, ja, Mannen, die eher ja, in der Offensive statt in der Defensive zu Hause sind. Auf der rechten Seite Amaechi, auf der linken Seite Elhan Kuri. Letzte Woche noch alleinige Spitze mit 43 Ballaktionen. Diese Woche dann linke Schiene mit 112 Ballaktionen, damit die meisten von allen auf dem Platz. Ohnehin hat der FC Magdeburg sehr viel über seine linke Seite, auch über Heber, der hinter ihm spielte, aufgebaut. Ja, und so ging es die beiden Mannschaften an.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant, was sich beide Trainer haben einfallen lassen. Wie gesagt, am Ende geht es unentschieden aus, am Ende auch hochverdient, da kommen wir noch dazu. Aber wenn man sich die erste Halbzeit anschaut, dann muss man sagen, dass vor allem die Umstellungen von Marcel Rapp ja diejenigen waren, die am Anfang gefruchtet haben.
Ja, richtig. Also Kiel war da das deutlich gefährlichere Team, ohne jetzt optisch das Spiel zu dominieren. Das war natürlich wieder der FC Magdeburg, der da 61% Ballbesitz in der ersten Halbzeit hatte. Aber den Kielern gehörte das Mittelfeld. Da stachen sie immer wieder sehr aggressiv zu. Magdeburg tatsächlich noch nie mit so viel Ballverlust in einer ersten Halbzeit in dieser Saison. Auf der anderen Seite die Kieler nur einmal mehr Balleroberungen in Halbzeit 1 bis dato. 29 davon im Mittelfeld, also wirklich ein absoluter Topwert. Allen voran Remberg muss man hier hervorheben, der 13 Balleroberungen allein in der ersten Halbzeit verzeichnete. Also wirklich ein starkes Spiel gemacht gegen den Ball, aber auch immer wieder mit dem Ball Akzente gesetzt. Und man muss sagen, der Kieler Plan ging da richtig gut auf, nach aggressivem Mittelfeldpressing schnell umschalten. Ja, und auf der anderen Seite gegen den Ball starke Raumaufteilung. Magdeburg kam wirklich kaum ins Zentrum, kam kaum nach vorne. Und letztendlich auch nur mit 3 Abschlüssen und 0,3 Expected Goals in dieser ersten Halbzeit für den FC Magdeburg.
Ja, klingt auf jeden Fall nach nicht viel, das da bei Magdeburg funktioniert hat. Ich glaube, spiegelt auch ganz gut immer wieder, wenn beide Trainer das bestätigen. Ja, Marcel Rapp auf der einen Seite sagt, ordentliche erste Hälfte. Er hatte bei jeder Umschaltaktion das Gefühl, dass sie ein Tor schießen können. Und Christian Titz hingegen sagt, dass er selbst überrascht war in der ersten Halbzeit, weil es einfach kein gutes Spiel war, ja, und dass sie auch lange Zeit keine Struktur ins Spiel gebracht haben. Ja, ist natürlich aus Magdeburger Sicht sehr enttäuschend gewesen. Letzte Woche schon kaum Torgefahr entwickeln können. Und ja, wurde es mit Sicherheit ein bisschen lauter in der Kabine, könnte ich mir vorstellen. Ja, aber auf jeden Fall muss man sagen, was dann in der zweiten Halbzeit auf dem Platz zu sehen war, ja, will jetzt nicht sagen komplettes Spiegelbild, aber weil Magdeburg ja schon in der ersten Halbzeit dominant war aus optischer Sicht, aber was Chancen angelangt, was Verhinderung von Umschaltaktionen betrifft, war es ja dann ja komplettes Spiel auf ein Tor. Also Magdeburg und Christian Titz haben da anscheinend in der Halbzeit die richtigen Lösungen gefunden dagegen.
Ja, richtig. Also da galt es, Lösungen zu finden gegen dieses Kieler Umschaltspiel. Du hast es gesagt, hat in der ersten Halbzeit richtig gut geklappt, auch wenn dann das Tor nach einem Standard viel. Das war ja ein ähnliches Problem wie schon gegen Braunschweig für die Magdeburger, als man da die erste, zweite und dritte Aktion im 16er nicht verteidigt bekommt und dann letztendlich Timo Becker den Ball über die Linie drückte. Deswegen ja keine unverdiente Pausenführung für die Kieler, die da deutlich griffiger wirkten. Allerdings hat sich das in der zweiten Halbzeit dann deutlich gedreht. Wieder mal viel Ballbesitz, nichts Neues, aber sehr viel Aufwand betrieben und im Vergleich zur ersten Halbzeit deutlich häufiger zum Abschluss gekommen. Die Magdeburger 17 Abschlüsse an der Zahl. Ja, woran lag das? Man hat es in vielen Szenen geschafft, das Spiel breiter zu ziehen. Also man hat es geschafft, den Gegner weiter auseinanderzuziehen, dann auch mal die Mitte frei zu machen, in die Mitte reinzuspielen und von der Mitte dann wieder auf den Flügel zu spielen, um dann den Gegner weiter zusammenzuziehen und in Bewegung zu bringen. Ein paar Werte zum Vergleich zur ersten Halbzeit: Offensivduelle in der ersten Halbzeit von Magdeburg 35, in der zweiten Halbzeit waren es 61, also fast doppelt so viel. Genauso Flanken, in der ersten Halbzeit 6 Flanken, in der zweiten Halbzeit 17 Flanken. Also man hat da wirklich deutlich progressiver gespielt. Das zeigen auch nochmal die progressiven Pässe. Erste Halbzeit 25 an der Zahl, zweite Halbzeit 55. Und ja, das hat zu deutlich mehr Druck auf Magdeburger Seite geführt.
Ja, ein Faktor dafür sicherlich auch, ja, ein beliebtes Mittel in der Halbzeit, um nochmal was zu drehen, sind Wechsel. Und ich glaube, man kann auch sagen, Christian Titz hat hier offensichtlich ein gutes Händchen bewiesen.
Ja, richtig. Die Wechsel haben auch nochmal einiges dafür getan, dass es eben so viel besser lief in dieser zweiten Halbzeit. Krempicki kam da für Müller, dafür rückte Hugonet in die Innenverteidigung. Der, ja, Krempicki tat dann einiges fürs Vertikalspiel, schob da einiges an aus dem Zentrum. Und das schien die Kieler sichtlich zu beeindrucken, die ihre Verteidigungslinie immer weiter zurückschoben und dann irgendwann in Passivität verfielen, kaum noch ins Gegenpressing gekommen und ja, förmlich eingeschnürt worden. 25% Ballbesitz in dieser zweiten Halbzeit für Kiel. Ein Schuss, eine hohe Balleroberung und lediglich 2 erfolgreiche Pässe ins Angriffsdrittel. Also man kann fast schon sagen, Kiel wurde in dieser zweiten Halbzeit förmlich an die Wand gespielt. Und trotzdem hielt man dann bis zur Nachspielzeit das 1:0. Die richtig großen Chancen, bis auf einen verschossenen Elfmeter in der 55. Minute durch Luke Castanhos, fehlten im FC Magdeburg. Aber man gab nicht auf und kam dann letztendlich zu diesem hochverdienten Ausgleich. Auch hier war es die gefühlt dritte oder vierte Welle bei einem Angriff. Letztendlich dann der Ball bei Ito, der stark aufzieht im 16er und zum Abschluss kommt. Und dann der Abpraller, du hast es gesagt, Emir Quinia, Debüt für den FC Magdeburg und direkt mit diesem wichtigen Tor, also ja, Traumdebüt kann man sagen. Ja, Ito muss man natürlich auch nochmal hervorheben, wenn man über die Einwechslungen von Christian Titz redet. In 23 Minuten ging er tatsächlich 12 Mal ins Dribbling, also hat da unheimlich viel Schwung gebracht, wie man es von ihm schon aus der letzten Saison vor allem kannte. Da hat er einige Scorerpunkte nach Einwechslung gebracht. Ja, und insgesamt war es wirklich eine ganz komische zweite Halbzeit von Kiel, die da ja, richtig eingeschnürt wurden. Auf der anderen Seite natürlich richtig stark vom FC Magdeburg und Christian Titz, der da mit seinen Umstellungen einiges bewirkt hat. Auch Elhan Kuri mit einer richtig starken Leistung auf der linken Schiene. 97% Passquote, sehr viel probiert, sehr viel auch vertikal gespielt. 30 von 31 Pässen sind da angekommen, also starke Leistung von ihm. Auf der anderen Seite kann man noch den Torschützen hervorheben, Timo Becker. Nicht nur wegen seines Tores, sondern weil er eben auf dieser rechten Abwehrseite viel arbeiten musste gegen Elhan Kuri, wie ich gesagt habe, und Ito, der dann noch reinkam. Und dafür hat er es wirklich richtig gut gemacht. 13 von 15 Defensivduellen gewonnen, dazu noch 6 Pässe abgefangen. Also ja, wenn Becker nicht so stabil gewesen wäre, hätte es vielleicht auch noch anders ausgehen können für Holstein.
Ja, nicht umsonst. Christian Titz sagt am Ende auch, eigentlich hätten wir das Spiel sogar gewinnen müssen aufgrund der zweiten Halbzeit. Auch sehr interessant, wenn man erst in der Nachspielzeit den Ausgleich macht, aber ich verstehe natürlich, was er meint und ja, Blick auf die Expected Goals verrät auch, er liegt nicht ganz unrecht. Nichtsdestotrotz, am Ende 1:1, Holstein Kiel bleibt damit auf Tabellenplatz 3, ja, obwohl sie jetzt in dem Jahr tatsächlich erst einen Punkt geholt haben aus 3 Spielen. Nichtsdestotrotz nach wie vor mittendrin statt nur dabei. Nächste Woche hat man dann mit dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 die Chance, zurück auf die Erfolgsspur zu kommen. Auf der anderen Seite der FC Magdeburg, wird man sich wahrscheinlich fragen, warum nicht immer so wie im zweiten Durchgang. Ja, und eine ähnlich gute Leistung wird wahrscheinlich vonnöten sein, denn nächste Woche hat man zwar wieder im Heimspiel, aber es kommt der Tabellenführer, es kommt der FC St. Pauli und ja, Magdeburg nach wie vor auf Platz 13 mit 24 Punkten, also schon auch noch hinten drin dabei, Punkte auf jeden Fall nötig, deswegen, es wird kein Bonusspiel, nein, man braucht auch einfach Punkte. Also ja, wird ein sehr interessantes Spiel, wir freuen uns drauf.
Und damit kommen wir zum Spitzenspiel des heutigen Spieltags, auch wenn es nicht Samstagabend war, sondern Samstagmittag der FC St. Pauli zu Hause gegen Kräuter Fürth, Erster gegen Zweiter, 3:2 für den Tabellenführer. ja, der in der ersten Halbzeit gleich mal gut wegzog mit einer 2-0-Führung, 1-0 durch Elias Saad in der 30. Minute, drei Minuten später Afaloyan mit dem 2-0. Da dachte man, okay, das wird eine klare Nummer für die Paulianer, aber die Fürther kamen noch in der ersten Halbzeit zurück. Amindu Sieb da mit dem Anschlusstreffer kurz vor Pausenpfiff in der 44. Minute und Asta dann in der zweiten Halbzeit mit dem doch etwas überraschenden Ausgleich in der 59. Minute. Hätte man bei diesem Spielverlauf nicht unbedingt erwartet, aber der Tabellenführer ist nicht umsonst der Tabellenführer, denn er konnte nochmal zurückschlagen. 81. Minute, Doppelpack Elias Saad, 3-2 für den FC St. Pauli und damit der Sieg in diesem so wichtigen Spiel. Ja, wichtiges Spiel, aber eben auch sehr interessantes Spiel, wenn wir die Taktik der beiden Mannschaften betrachten. Die Paulianer mit Fabian Hürzeler, Ballbesitzfußball, sehr passsicher, sehr ballsicher gegen Fürth, die genau das verhindern wollen, diese Passsicherheit mit ihrem aggressiven Pressing. Also ja, ich glaube, das war auch schon von vornherein eine sehr interessante Partie.
Ja, ich finde es vor allem taktisch, wie du es gesagt hast, sehr interessant, was die beiden machen, weil beide verteidigen ja mit 5 Abwehrspielern in der letzten Linie, also ja, auf Deutsch eine Fünferkette. Ja, und dann ist es ja oft so, dass eine Fünferkette mit Ball oft eine Dreierkette wird, eigentlich ganz klassisch, die 3 Innenverteidiger, Spielaufbau im Zentrum und die beiden Schienenspieler, die beiden Außenverteidiger schieben hoch. Und es eben bei beiden ist es halt genauso nicht der Fall, das finde ich eigentlich ganz cool. St. Pauli baut in der Regel aus dem 2-3 auf, ja, also 2 Mann hinten. Der zentrale Innenverteidiger ist Smith, schon oft angesprochen, schiebt dann als Libero vor, die beiden Außenverteidiger schieben nach innen, ja, dass du halt einfach 3 Spieler vor den beiden Innenverteidigern hast. Und Fürth, auch sehr spannend, noch gar nicht so oft zu Wort gekommen, glaube ich, bei uns baut es eigentlich fast immer mit einer Viererkette auf, aber eben da ist es so, dass einer der Außenverteidiger immer hinten bleibt und einer der Außenverteidiger geht vor, so machen sie es meistens, aber diesmal war es eben nicht so, ja, nämlich einer der Außenverteidiger ist nicht hochgeschoben, sondern Petkov, linker Außenverteidiger, ist immer in die Mitte gegangen, ja, also wollten dann viel durchs Zentrum lösen, hat in manchen Phasen dann auch gut geklappt, in manchen weniger gut. Und was ich auch interessant finde, gegen den Ball, wenn wir mal dabei bleiben, ja, verteidigen sie ja beide auch ja, mit 2 zentralen Mittelfeldspielern. Und mit Ball ist es auch interessant, einer der beiden geht immer hoch. Bei St. Pauli ist es immer Marcel Hartl, der sich mit nach vorne einschaltet. Situativ da fast als ja, zweite Spitze oder vierte Spitze, je nachdem, wie man das interpretiert, auftaucht. Und auf der anderen Seite ist es Julian Green, der viel mit nach vorne schiebt, der immer gern halb links sich mit einschaltet. Also ja, find's sehr spannend. Fand schon vor dem Spiel spannend, was beide Mannschaften machen und fand dann dementsprechend auch das Spiel sehr spannend.
Ja, beide Trainer da mit flexiblen Herangehensweisen in der Spielweise. Ja, im Spiel sah es dann eher so aus, dass Pauli das Kommando übernahm und Fürth, die ja, ja über dieses Pressing kommen, über diese Aggressivität, über diese Intensität eher wenig Zugriff bekam, wie auch Trainer Zorninger verlauten ließ nach dem Spiel.
Ja, St. Pauli ist definitiv deutlich besser reingekommen, ja, in den ersten 30 Minuten fast 70% Ballbesitz gehabt, also da wirklich komplett in ihre Abläufe gekommen. Fürth wollte das am Flügel immer zustellen, ja, also ich finde, wollten am Flügel immer zugreifen, sobald St. Pauli, ja, an der Außenbahn war, wollten sie immer Balleroberungen forcieren, aber es hat null geklappt. Ich finde, St. Pauli konnte sich da sehr, sehr oft draus befreien, dann oft durchs Zentrum auf den Ball fern, Flügel verlagern, da oft rüberspielen, Afolayan sehr oft gefunden, Saad oft gefunden, ja, viele Angriffe gegenüber Treu aus, ja, finde ich, viel über links, halblinks nach vorne gespielt und dann eben immer wieder die Verlagerung auch nach rechts gefunden. Also ja, wie es Zorniger auch sagt, führt da wirklich ohne Zugriff am Anfang. Und es muss auch schon viel vorher 1-0 stehen, als es dann der 30. Minute fällt, ja. Jonas Urbeck hat am Ende 10 Paraden, ja, nicht umsonst die meisten des Spieltags, sogar mit Abstand. Ja, er hat 13 Schüsse auf sein Tor bekommen, also schon stattlicher Wert und viele davon eben schon in der Anfangsphase. Und ja, dann ist es Saad eben, du hast es eingangs schon angesprochen, der nach einem Nachschuss von Treu das 1-0 erzielt, kurz danach dann das 2-0 durch Afolayan. Zorniger dann sehr unzufrieden gewesen, umgestellt. Petkov ging raus, Haddadi kam rein, auch ein bisschen was an der Systematik umgestellt. Und ja.
Ja, ich bin ehrlich, 2-0 für den FC St. Pauli zu Hause, auch wenn es ein Spitzenspiel ist, gerade mit der Saison, die sie spielen, dachte ich, okay, das Ding ist durch, das wird jetzt St. Pauli relativ souverän nach Hause bringen, aber Fürth kam dann mit zunehmender Spieldauer immer besser ins Spiel hinein.
Ich finde, St. Pauli hat man dann auch trotzdem vielleicht unterbewusst so ein bisschen angemerkt. Lange Pokalwoche gehabt. Glaube jedem noch bewusst, brauche ich nicht nochmal ins Detail gehen. Ja, haben dann auch so ein bisschen an Schärfe verloren. Fürth ist dann umso besser reingekommen. Natürlich absoluter Verstärker, absolute Unterstützung für diesen Glauben dran. War das 2:1 vor der Pause durch Sieb. Ja, richtig gut drauf in 2024. Der junge Offensivspieler hat jetzt in dem Jahr in jedem Spiel getroffen. Er dreht sich nach einem Pass von Lemperle sehr stark um Metz und er trifft aus der Distanz dann zum Anschlusstreffer. Und ja, zweite Halbzeit dann schon sehr interessant. Fürth viel durchs Zentrum aufgebaut. Ja, Innenverteidiger Dietz hat sich dann immer wieder mit auf die Sechs eingeschalten. Ja, und wenn sie dann aber mal den Ball am Flügel hatten, haben sie da auch immer viel unterstützt, versucht den Flügel zu überladen, dort Überzahl herzustellen. Genau so fällt dann eben auch das 2:2 Zusammenspiel außen. Aster und Rigotta, der ihn toll durchsteckt auf Aster. Und dann tolles Tor. Ausgleich, ja, nach knapp einer Stunde 2:2. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das zu der Phase verdient war, aber diese Phase zwischen 2:0 und 2:2, da war Fürth schon richtig gut. Ja, auch Spielanteile dann in der Phase fast ausgeglichen. Interessanter Stat an der Stelle, St. Pauli zwischen Minute 33 und 67 mit nur 2 Abschlüssen, also so kennt man sie ja nicht. Fürth in der Zeit immerhin mit 6 Abschlüssen, ja, und hatten danach dem 2:2 mit Rigota, mit Sieb auch noch 2 durchaus ordentliche Chancen, ja, und vor allem gegen den Ball einfach gezeigt, was sie richtig gut können. Hochgepresst, sehr mutig, aber eben auch sehr gut. Ja, St. Pauli nicht umsonst in dem Spiel mit 21 Ballverlusten im eigenen Drittel, hatten sie erst einmal mehr in der Saison. Ja, und St. Pauli dann auch in der Phase sich öfter mit Fouls gewehrt, ja, finde ich auch ganz interessant. 17 Fouls am Ende, die St. Pauli begangen hat, ja, ist auch absoluter Höchstwert für sie in der Saison. Im Schnitt haben sie gerade mal gut 9. Und ja, es war dann auf jeden Fall die Phase, wo es ein bisschen so wirkte, als dass es kippt, aber ja, du hast es am Anfang so schön gesagt, der Tabellenführer ist ja nicht umsonst der Tabellenführer.
Ja, richtig. Trotzdem war es dann schon ein schwieriger Moment für den FC St. Pauli, gerade wenn man bedenkt, dieses lange Spiel unter der Woche im DFB-Pokal, am Ende dann mit einer Niederlage rauszugehen, dann jetzt hier nach 2:0-Führung das 2:2 zu kassieren, das kostet alles nicht nur physisch, sondern auch psychisch natürlich Kraft und umso mehr zeigt es dann auch die Qualität, die der FC St. Pauli in seinen Reihen hat, eben nicht nur fußballerisch, nicht nur taktisch, sondern eben auch mental als Truppe, wie man dann in diesem Topspiel nochmal zurückschlägt.
Ja, definitiv, muss man so sagen. Dann immer wieder auch trotzdem mutig geblieben, ja, nach einem kurzen Durchhänger, der schon da war, aber dann wieder hoch draufgegangen, früh gestört, gut gepresst. Ja, und Fürth muss man sagen, es ist dann bitter, wie es entsteht, weil sie spielerisch einfach lange gut waren. Ja, 98 Ballverluste hatten sie das letzte Mal im September weniger, also wirklich viele Sachen gut gemacht, aber dann eben Fehlpass von Haddadi im Spielaufbau. Nicht sein erster in der Partie, ja, insgesamt 3 seiner Ballverluste führten zum Abschluss. Und ja, Fehlpass von ihm, Kämmlein im Zentrum dazwischen, steckt sofort auf Saad durch. Und habe es letzte Woche schon gesagt, er ist 2024 wieder richtig gut drauf. Jetzt macht er den Doppelpack zum 3:2. Und ja, Spiel lange offen, enge Phase gewesen, aber muss man schon trotzdem sagen, unter dem Strich ist es zweifelsfrei verdient, auch wenn ich mir die Expected Goals anschaue. 3,4 zu 0,6 pro St. Pauli. Ja, und St. Pauli wieder 129 Kilometer abgerissen, auch ein wahnsinniger Wert. Letzte Woche waren es 134, dann spielen sie 120 Minuten Pokal und dann laufen sie wieder so viel, meisten des Spieltags. Ja, zurückgekommen nach einer harten Woche, du hast es gesagt, psychisch und physisch sicherlich nicht leicht gewesen, aber sind einfach stabil, sind jetzt seit 25 Zweitligapartien ungeschlagen, ja, brutal gut, brutal komplett, haben immer wieder Lösungen auf die verschiedensten Situationen im Spiel. Und ja, am Ende hat es dann eben auch für Greuther Fürth gereicht. Greuther Fürth, gutes Spiel gemacht. Ja, erste Halbzeit ging der Plan nicht auf gegen den Ball. Spielerisch, wie gesagt, gutes Spiel gemacht über weite Phasen. Einziges Problem, ja, was auch eben fehlt vielleicht, um da noch mehr mitzunehmen, ist, wenn es nach vorne geht, war es ein Ticken zu unpräzise, zeigen auch die Zahlen. Hätte man vielleicht in der Phase, wo St. Pauli ein bisschen wackelte, auch noch mehr herausspielen können an Chancen. Ja, aber 0 von 9 Flanken angekommen, sagt, glaube ich, vieles. Und Pässe ins Angriffsdrittel, die gespielt wurden, kamen auch nur 52% an. Also das, ja, sind so die Werte, an denen man auf jeden Fall noch schrauben kann. Aber ja, wie gesagt, am Ende verloren. Aber Leistung macht auf jeden Fall Mut. dass es nicht das letzte Spitzenspiel in der Saison mit Fürther Beteiligung war.
Ja, die Fürther rutschen jetzt erstmal ab vom zweiten Tabellenrang auf Rang 4, aber sind natürlich weiter oben voll dabei. Weiterhin eine starke Serie, auch wenn man jetzt lange ohne Niederlage blieb, jetzt mal wieder eine Niederlage. Ich glaube, das weiß man auch in Fürth richtig einzuordnen. Trainer Zorniger sprach natürlich auch über den Gegner und hat nochmal erwähnt, was für ein toller Gegner es ist. Und ja, dass das sicherlich keine Schande ist und der FC St. Pauli dann am Ende wahrscheinlich auch aufsteigen wird. Auf der anderen Seite kann der FC St. Pauli sich auch jetzt auch schon ein bisschen absetzen. 6 Punkte auf den dritten Tabellenplatz auf Holstein Kiel, 5 Punkte auf den HSV. Ja, und nächste Woche in Magdeburg wird es dann sicherlich interessant, wer von den beiden mehr Ballbesitz hat und wer dann am Ende auch das Spiel für sich entscheiden wird.
Wir bleiben im Frankenland, eben die Spielvereinigung Greuther Fürth. Jetzt kommen wir zum Club, der sich am Samstagmittag mit 2:2 vom VfL Osnabrück trennte. Wer sonst als Can Usun hätte es sein können, der den ersten FCN in Führung brachte in der 17. Minute. Erik Engelhardt glich für Osnabrück noch vor der Pause aus. Kurz nach der Halbzeit war es erneut Can Usun, der zum Führungstreffer traf. Die Fjellelf sah lange Zeit wieder sichere Sieger aus, aber in der Nachspielzeit Ochi Reed mit dem 2:2, das am Ende, da kommen wir noch dazu, sicherlich auch verdient ist. Ja, Ochi Reed dann, wie gesagt, zum Ausgleich. Nach dem Spiel, ich finde das Zitat von Uwe Koschinat beschreibt die Situation aus Osnabrücker Sicht sehr treffend. Wäre es der dritte Spieltag gewesen, würden wir von einem sehr tollen Tag für den VfL sprechen. So, angesichts der Tabellensituation kann man sich irgendwie gar nicht so richtig freuen, weil der Punkt bringt einen tabellarisch nicht wirklich weiter. Und, muss man auch sagen, wenn man sich das Spiel anschaut, Christian, ich glaube, da wirst du mir beipflichten, wenn man sich die zweite Halbzeit vor allem anschaut, gegen diesen Club, da kannst du eigentlich auch gewinnen.
Ja, Osnabrück war dann tatsächlich deutlich spielbestimmend, vor allem in der zweiten Halbzeit. Aber dazu später mehr. Wollen wir erstmal mit der ersten Halbzeit beginnen, wo es am Anfang noch gar nicht schlecht aussah für den ersten FC Nürnberg. Man hat natürlich eine Reaktion erwartet nach diesem doch schon desolaten 0:3 in Hannover, als man relativ wenig Gegenwehr leistete. Ja, sah dann in diesem Heimspiel gegen Osnabrück ähnlich wie schon gegen Rostock aus. Man hatte da kein Problem, dem Gast den Ball zu geben. Hat sich dann ja im Mittelfeld Pressing eingeordnet, auch wieder ähnlich wie gegen Rostock im 4-1-3-2-System, wo Usun gegen den Ball hochschob als zweite Spitze, Kastrop, der auch etwas höher schob und immer wieder rausstach, um den Spielaufbau durchs Zentrum des Gegners zu stören, hat dann auch relativ gut funktioniert, ließen am Anfang wenig zu und auf der anderen Seite hat man immer wieder gut nach vorne gespielt. Wenn man mal das Pressing der Osnabrücker überspielt hat, hat man dann viel Platz vorgefunden, auch über den schnellen Goller, über den schnellen Okunuki. Und ja, und dann ging man auch mit 1:0 in Führung, nicht ganz unverdient. Can Usun, der da relativ zentral vor dem Tor, 30 Meter vor dem Tor, den Ball bekommt von Okunuki, können die Klubberer ziemlich unbehelligt durchs Zentrum spielen und Can Usun dann auch auf den 16er zulaufen, also wenig Gegenwehr in dieser Szene von den Osnabrückern. Sicherlich auch ein Grund, den wir hier sehen, wieso sie so weit unten stehen und Can Usun natürlich stark gemacht, flach unten ins linke Eck und zu diesem Zeitpunkt verdiente Führung für Nürnberg und sah alles gut aus, wie schon vor 3 Wochen gegen Rostock.
Ja,
beziehungsweise genau. 2 Wochen.
Ja, dann vor 2 Wochen, die eine Woche hin oder her. Spaß beiseite, ich fand auch, der Club kam eigentlich gut rein, du hast es gesagt, auch mit Ball, ist ja nichts Neues, sehr variables Positionsspiel, auch die Szene vom 1:0, die Entstehung, wenn man sich anschaut, da ist es eben auch gerade wieder der Fall, dass Jan Chamra eigentlich Rechtsverteidiger ist, da rechts im Halbraum zu finden, dafür Goller ist rechts außen, ja, Osnabrück sehr mannorientiert verteidigt, deswegen gar nicht so leicht zu sagen, was für Formation das war. Es war dann oft am ersten noch so ein 4-2-2-2. Da haben sie Goller am Flügel vergessen, spielt der Club ihn raus auf Goller, der spielt zurück ins Zentrum auf Chamra, dann verlagert er auf Usun, du hast es ja schon gesagt. Also da sieht man ja, Nürnberg kann Fußball spielen. Die Frage ist, warum stellt man das dann, wenn man führt, regelmäßig ein? So war es jetzt am Wochenende auch wieder. 1:0 führst nicht unverdient und dann wirst du nach und nach schon wieder ein Stück passiver. Ja, 1:0 von Usun war 17. Minute, ja, also noch früh im Spiel, da kann die Kondition und sonst was noch kein Thema sein. Und ja, Osnabrück ist dann auch, finde ich, einfach bei sich geblieben, hat sein Spiel gemacht, über Cuisance viel angeschoben. Ja, vor allem Conte finde ich auch schon im ersten Durchgang sehr spannend. Ja, Conte auch am Ende 11 Dribblings gehabt, 9 Ballaktionen im gegnerischen 16er. Das sind einige Top-Werte am ganzen Spieltag. 13 Flanken geschlagen, auch mit Abstand Platz 1. Ja, und er war dann auch ein Faktor, dass Osnabrück auch nach und nach sich so ein bisschen reingekämpft hat, finde ich, ins Spiel.
Ja, das stimmt. Die Osnabrücker muss man wirklich loben, dass man da bei sich bleibt, sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Der Club wollte natürlich ähnlich wie gegen Rostock sich dann ja, zurückziehen, auf Konter warten, auf die Kontermomente lauern. Allerdings wurde es dann immer passiver, je länger die Partie dauerte. Und dann war es dann auch irgendwann soweit in der 43. Minute, als Andruzos, der Rechtsverteidiger der Osnabrücker, da ja, aufdrehen kann, einfach durchs Mittelfeld marschieren kann. Das war schon ja, ein Zeichen von Passivität. Anderson verweigert da das Pressing. Kastrop spekuliert auf den Querpass, wodurch er die Mitte öffnet, dann kann auch Flick nicht mehr reinrücken und dann kann er Conte in die Tiefe schicken. Das war natürlich vielleicht auch einer der Gründe, wieso Fiel da etwas tiefer verteidigen wollte, das Tempo von Conte. Aber wenn du eben so passiv verteidigst, dann kriegt Conte auch seinen Pass und er muss dann nur noch querlegen auf Erik Engelhardt, der Ex-Klubberer, der dann kurz vor der Halbzeit zum 1:1 einschiebt, was dann letztendlich nicht ganz unverdient war und ja, man erwartete dann eine Reaktion der Nürnberger, da das Spiel in den vergangenen Minuten nun schon deutlich Richtung Osnabrück kippte.
Ja, die Reaktion kam ja dann auch zu Beginn der zweiten Halbzeit, zumindest ist man in Führung gegangen. Ja, recht einfacher Angriff, würde ich sagen. Da sieht man auch wieder Osnabrück, okay, da ist zwar vieles gut, aber in manchen Situationen siehst du dann halt einfach trotzdem, dass vielleicht auch die Qualität fehlt, ja, weil es ein, ich habe schon gesagt, simples Gegentor. Es ist natürlich auch wieder einmal mehr sensationell gut von Can Uzun, 10. Saisontor, der Junge ist 18 Jahre alt, also wirklich eine große Freude, ihm beim Fußballspielen zuzusehen, kann man nicht anders sagen. Er schießt es 2:1 und dann, ja, auf der einen Seite kann man dann denken, okay, Osnabrück, das kann ich dann auch mal rausnehmen, das kann ich dann auch mal killen, das kann auch so ein K.O.-Schlag sein, war gar nicht der Fall. Und auf der anderen Seite könnte man ja auch denken, für den ersten FC Nürnberg ist sowas dann ein Zeichen, okay, wir müssen jetzt aber weitermachen, wir müssen jetzt weiterspielen. Und ja, genau das war eben wieder nicht der Fall, es ist sogar noch passiver geworden. Ich finde, du konntest es von Angriff zu Angriff sehen, dass sie weniger ja, versucht haben, aktiv zu verteidigen. Dann auch eine Szene mir nochmal angeschaut, Mitte der zweiten Halbzeit, ja, wo Osnabrück querpassen kann und der Club steht immer so weit weg von den Gegenspielern, flickt sich ja dann lieber den Raum vor der Abwehr. Da begleitet man dann lieber, anstatt eben auch mal aktiv nach vorne zu verteidigen. Und ich glaube, dass Christian Fiel das gar nicht mag, aber zieht sich jetzt auch so ein bisschen durch. Und da muss er dann auch dringend Lösungen finden, weil die zweite Halbzeit, das war ja letztendlich ein Spiel auf ein Tor. Also das kann man ja nicht anders sagen.
Ja, und ist auch ein Stück weit unerklärlich, wieso man dann wirklich so in Passivität verfällt. Also bei allem Respekt, Osnabrück hat es wirklich gut gemacht, aber Osnabrück ist nun mal der Tabellenletzte. Es war jetzt nicht der FC St. Pauli, der zu Gast war. So hat es aber dann teilweise ausgesehen im Spiel, weil Osnabrück wirklich derart das Spiel kontrolliert hat. Auch an einigen Statistiken zu erkennen, in der zweiten Halbzeit fast 60% Ballbesitz. Die Nürnberger mussten insgesamt 18 Bälle klären, die Osnabrücker nur 3, weil da eben noch kaum was kam vom Club. Genauso Pässe ins letzte Drittel, bei Osnabrück 27 angekommen, beim ersten FC Nürnberg 6. Also da gab es wirklich auch noch kaum Entlastung. Die Flügelspieler Golla und Okunuki wurden dann auch rausgenommen. Dafür kamen Schleimer und Weckesser. Das sind jetzt auch nicht unbedingt die klassischen Flügelspieler, die dir nochmal Tempo geben, um umzuschalten. Also da fehlt es vielleicht auch ein bisschen an Optionen im Kader. Nichtsdestotrotz kann und muss man das natürlich besser spielen. Ja, und dann kam es dann eigentlich auch so, wie es kommen musste und wie es dann auch verdient war mit dem späten Ausgleich für Osnabrück. Wieder mal ein Punkt für die Moral, aber für die Tabelle eben zu wenig.
Ja, ich finde, habe auch noch zwei Zahlen, die ich finde, die diese zweite Halbzeit perfekt beschreiben. Das sind nämlich die Balleroberungen im Angriffsdrittel und im Mittelfelddrittel. Und da hat der VfL Osnabrück im zweiten Durchgang im Nürnberger Drittel 9 Bälle erobert. Ja, der FCN hat im Osnabrücker letzten Drittel 0 Bälle erobert. Ja, sehr aussagekräftig und vor allem auch die Balleroberungen im Mittelfeld. Ja, Osnabrück mit 18 Balleroberungen, der Club nur mit 4. Also das bestätigt auch einmal mehr, wie passiv der Club war. und zum anderen natürlich das eine ist gegen den Ball, aber eben auch mit Ball dann zu viele lange Bälle geschlagen, nicht mehr versucht, obwohl der freie Mann manchmal frei war, hat man ihn nicht angespielt, die sichere Variante gewählt, vorne langer Ball auf Anderson, der an dem Tag aber auch viele Zweikämpfe vorne verloren hat, also wirklich mit Ball, gegen den Ball, nicht mehr das gemacht, wofür man eigentlich steht. Und ja, und da muss man sagen, Osnabrück ist aktuell, aber das klingt jetzt komisch, aber die spielen aus meiner Sicht auch gar nicht wie so ein klassischer Tabellenletzter. Also ich finde die nicht schlecht, die sind aktiv. Klar, haben großes Problem, ist mit Ball, fehlen die Lösungen. Wenn der Gegner das Zentrum zumacht, wird es dünn, dann gehen sie gleich raus auf den Flügel. Und da, okay, Kleinhansel ist kein schlechter Fußballer, aber ansonsten ist es da schon ein bisschen uninspiriert. Aber so von der Art und Weise, wie die spielen, wäre das jetzt nicht die Tabellensituation, wäre das Anfang der Saison, würde ich sogar einfach in den Raum stellen. Die halten die Klasse, würde ich behaupten, aber ja, so ist es natürlich schwierig.
Ja, richtig, sehr schwierig. Immerhin, ja, der Abstand konnte um einen Punkt verringert werden. Auf 17 und 16 sind immer noch 9 Punkte. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir haben es schon erwähnt, es bleibt jetzt nichts anderes übrig, als weiter von Spiel zu Spiel zu schauen für die Osnabrücker. Wobei das nächste Spiel natürlich, ja, so ein Stück weit die letzte Chance sein könnte, wenn man zu Hause gegen Hansa Rostock spielt, da könnte man auf 6 Punkte verkürzen, also das wäre schon nochmal ein Schub, den man da ja mitnehmen könnte bei dann noch 13 verbleibenden Spielen. Also ja, Osnabrück ist mit dieser Leistung, die sie in Nürnberg gezeigt haben, auf jeden Fall noch viel zuzutrauen. Ob es dann am Ende reicht, wir werden sehen. Der Club hingegen, ja, hat jetzt eigentlich wieder enttäuscht nach Hannover, vor allem nach dieser zweiten Halbzeit jetzt gegen Osnabrück, bleibt man bei 28 Punkten auf Rang 10, erstmal im Tabellenmittelfeld der Tabelle. Jetzt geht es zum nächsten Aufsteiger nach Wiesbaden. Ja, wenn es auch da wieder eine ähnliche Leistung gibt, dann wird es weiter unruhig in Nürnberg. Aber wir wollen mal abwarten. Fiel ist zuzutrauen, dass er seine Mannschaft wieder richtig einstellt und ja, die Nürnberger wieder zu 3 Punkten finden.
Kommen wir zu Abstiegskampf pur. Dieser fand am Samstag auch statt. Schalke gegen Eintracht Braunschweig, am Ende nahezu überlebenswichtiger Sieg für die Knappen. Lange Zeit sehr wenig passiert, lange Zeit sah es gefühlt nach einem 0:0 aus, aber in der 61. Minute erlöste Kenan Karaman die Schalker Fanherzen, ja, die so leidgeprüften in den letzten Wochen. Ja, vor dem Spiel natürlich schon die große Frage, FC Schalke 04 sehr schlecht in 2024 gestartet, 0:2 daheim gegen den HSV verloren, noch viel enttäuschender die 1:4 Niederlage am Betzenberg gegen den FCK, gegen Ex-Trainer Dimitrios Gramotzis. Große Frage natürlich vor dem Spiel, ja, für Karel Gerards. Was ändere ich? Wie stelle ich mein Team auf? Und ich glaube, man kann sagen, er hat viel verändert, aber es hat gut geklappt.
Ja, gab insgesamt 6 Änderungen in der Aufstellung, auch in der Formation. Eine leichte Änderung zu Beginn war dann eher ein 4-2-2-2 statt einer Raute im Mittelfeld. Ja, die Rollen im Mittelfeld waren da verteilt. Chulinov und Idrissi eher die, die offensiv gedacht haben, während Seguin und Schallenberg im defensiven Mittelfeld abgesichert haben. Seguin hat es meiner Meinung nach gut mit Ball gemacht, hatte die meisten Ballaktionen der Schalke, also immer wieder im Spielaufbau eingebunden. Karaman letzten Wochen meistens hinter den Spitzen, diesmal im Sturm neben Terodde. Dazu Matriziani wieder in die Mannschaft gerückt auf Rechtsverteidigung und natürlich auch ganz wichtige Personalie hinten im Tor, Müller ersetzt Fährmann. Ja, es war dann die ersten 20 Minuten noch nicht so stabil von den Schalkern. Da kamen die Braunschweiger mit einigen langen Pässen hinter die Kette, wurde allerdings dann auch mit dieser Umstellung, als es dann wieder klarer die Raute wurde, auch besser. Ja, auf der anderen Seite, bei den Braunschweigern gab es wie immer wenig Grund zur Änderung im gewohnten 5-3-2, unter anderem mit Ex-Schalker Tower, der in der Hinrunde noch zu den Schalkern gehörte.
Ja, man muss aber sagen, viele Umstellungen. Ich habe gesagt, es hat am Ende gut geklappt. Dennoch, erste Halbzeit, ja, Schalke aus keiner guten Form, keine gute Situation aktuell. Eintracht Braunschweig hingegen zwar gut drauf, aber natürlich jetzt auch nicht mit dem Druck auf Schalke, ja, die Initiative zu ergreifen, ja, von Anfang an den Ball zu wollen, immer hoch anzulaufen, weil die wissen natürlich auch, Schalke steht unter Druck. Schalke, das Publikum, ja, kann dann auch ungeduldig werden vielleicht und dementsprechend würde ich behaupten, sah das Spiel dann auch in der ersten Halbzeit aus. Ja, die einen konnten nicht so recht und Braunschweig, ja, ich sage einfach mal jetzt ganz salopp, die wollten nicht so recht.
Ja, richtig. Also es war wie so oft viel Stückwerk bei Schalke, ein Spiel mit wenig herausgespielten oder auch guten Abschlüssen, wenn dann über Standards, über Schüsse aus der Entfernung, auch mal über eine Umschaltaktion, eine Einzelaktion durch Karaman, ging dann mal ein Schuss an die Latte oder auch eine verunglückte Matriziani-Flanke, die dann gefährlich wurde. Deswegen ja, sehr viel Stückwerk konnte man dann auch an den Expected Goals ablesen zur Halbzeit 0,4 zu 0,06, also wirklich sehr wenig Torgefahr. Schalke hatte zwar den Ball, aber auch wenig Chancen, weil man eben auch relativ ja, risikoarm spielte. Beide Mannschaften auch nur mit 6 hohen Balleroberungen insgesamt, gab dementsprechend wenig Ballbesitzwechsel, wenig Momente für Unordnung und Umschaltmomente. Ja, das Risiko war niedrig. Dementsprechend war auch das Zentrum geschlossen, wenn Angriffe dann meistens über den Flügel und dementsprechend auch wenig überraschend. Genauso wenig überraschend war es bei Braunschweig, dass man wieder auf Kompaktheit setzte, ließ Schalke bis zum Mittelfeld agieren, dann hat man zugestochen. Ja, deswegen am Ende dieser ersten Halbzeit ein verdientes 0:0 zur Pause, in dem man merkte, dass der Druck deutlich bei den Schalkern lag. Man hat Karaman und Schulinov, die durch Einzelaktionen immer wieder was bewirken können, noch nicht so in die vielversprechenden Aktionen gebracht und deswegen ja, war relativ wenig los.
Ja, Schalke in der ersten Halbzeit mit 60% Ballbesitz, natürlich auch nach der Pause beim Stand von 0:0, das klar ja, unter Druck stehende Team, dass er hier 3 Punkte zwingend holen musste für das ganze Umfeld, für alles einfach. Ja, und dann hätte man denken können, hätte ich auch erwartet, dass in der zweiten Halbzeit erstmal ähnlich weitergeht, dass Braunschweig Schalke den Ball überlässt, dass man mal schaut, was die machen, dann vielleicht ja, ins Umschaltspiel kommt, was ja auch die große Stärke ist unter Daniel Scherning über Ryan Philipp und so weiter. Das funktioniert ja richtig gut, aber es kam eben anders. Ja, nicht Schalke hatte zu Beginn der zweiten Halbzeit den Ball, sondern Eintracht Braunschweig. Und man hat auch gesehen, dass Schalke sich dann schon ein bisschen wohler fühlt, wenn man nicht selbst die Initiative ergreifen muss, sondern wenn man dann vielleicht auch über Umschaltaktionen kommen kann.
Ja, war durchaus überraschend, dass sich dann die Ballbesitzverhältnisse vor allem in dieser ersten Viertelstunde nach der Halbzeit derart gedreht haben. Tatsächlich dann die Braunschweiger mit 70% Ballbesitz in den 15 Minuten nach der Pause. Vielleicht hat man sich auf Braunschweiger Seite gedacht, okay, diese Schalker sind zu knacken, wenn man da aggressiver gegen den Ball angeht. Dann kann man da Fehler provozieren, Schalke dann auch mit mehr langen Pässen, aber eben auch mit mehr Raum, wenn die Braunschweiger dann mal draufgegangen sind, wie zu sehen in dieser 60. Minute, in der das 1:0 für Schalke fiel, hat auch die wieder mal diese große Stärke und individuelle Klasse von Karaman gezeigt, der sich immer wieder stark zwischen den gegnerischen Linien bewegt. Auch hier hat er einen langen Pass von Mörkin aufgenommen im Halbraum, kann dann den Ball mitnehmen und mit Tempo in den 16er gehen. Dann ist es natürlich schwer zu verteidigen für die Braunschweiger. Wenn, dann musst du es vorher verteidigen. Krause, ja, verpasst da knapp den Pass von Mörkin, hätte man vielleicht verhindern können. Ja, und so war es dann das 1:0 für die Schalker. Und ja, wenig Ballbesitz und Tore, das ist anscheinend das Erfolgsmittel der Schalker.
Ja, und ähnlich ging es ja dann auch weiter. Ja, wenig verwunderlich, Schalke dann in Führung liegend. Dann hat man sich natürlich auch drauf fokussiert, gut zu verteidigen, kompakt zu verteidigen. Und da sieht man dann auch mal, wieder eines ja, der leidigen Themen für Teams, die im Keller der zweiten Liga stehen, wenn man dann selbst den Ball hat, wenn es dann selbst darum geht, mit Ball Lösungen zu finden, kompakten Gegner auseinanderzuziehen, Räume zu öffnen, Lösungen zu kreieren, dann wird es eben dünn. Das ist auch das, was Eintracht Braunschweig dann widerfahren ist, würde ich einfach mal so sagen, weil in den letzten Wochen hat es ja gut geklappt, konnte man umschalten, 4 Siege in Folge, hat gut funktioniert, jetzt aber anderer Gegner, andere Herangehensweise, da ist man dann auch an seine Grenzen gestoßen.
Ja, richtig. So gefühlt war das Motto, wer es schafft, dem Gegner mehr den Ball zu geben, der gewinnt am Ende. Und so war es auch hier, weil, wie du es schon sagst, Braunschweig eben auch mehr von seinen Umschaltaktionen lebt. Tatsächlich gab es dann keinen einzigen Schuss aufs Tor in den letzten 30 Minuten und dementsprechend auch keinen Ausgleichstreffer mehr. Man hatte wenig Ideen gegen die Schalke Abwehr. Seguin und Schallenberg haben da gut das Zentrum geschlossen, dadurch Braunschweig immer wieder auf den Flügel ausweichen musste. Aber es kam eben wenig Kreatives. Schalke auf der anderen Seite noch mit 2-3 Konterchancen das Spiel zuzumachen, haben sie nicht gemacht. Hat dann am Ende trotzdem gereicht. Deswegen letztendlich ein knapper verdienter Sieg für Schalke. 1,4 Expected Goals. Da geht das eine Tor in Ordnung. Ich glaube, vor allem die individuelle Qualität hat da den Unterschied gemacht. Seguin mit Ball, habe ich ja eingangs schon erwähnt, ein ordentliches Spiel gemacht. Vor allem im Übergangsspiel hat er 8 von 11 Pässen ins letzte Drittel an den Mann gebracht. Dazu all seine 5 Defensivduelle gewonnen, auch all seine 3 Kopfballduelle gewonnen. Also ja, war eine ordentliche Leistung. Gibt natürlich noch Verbesserungsbedarf, auch immer wieder leichte Fehler mit Ball. 15 Ballverluste ist deutlich zu viel für einen Sechser. Also da muss er noch mehr Konstanz in sein Passspiel bekommen. Ansonsten ging das schon in die richtige Richtung. Genauso bei Schallenberg, der es auch defensiv gut gemacht hat. 19 Balleroberungen, 91% Passquote. Sein Spiel ist nicht immer progressiv, aber eben sehr sicher mit und gegen den Ball. Und genau das will man von Schallenberg in Zukunft öfter sehen. Ja, und auf der anderen Seite muss man sagen, Braunschweig noch nie so wenig Expected Goals mit 0,7 und Abschlüssen mit 8 unter Scherning. Ja, deswegen geht es dann am Ende in Ordnung, dass man mit 1:0 verliert. Wäre also maximal vielleicht 0:0 drin gewesen, aber wie gesagt, die individuelle Klasse von Karaman hat dann am Ende das Spiel entschieden.
Individuelle Klasse von Kenan Karaman. Bevor wir das Spiel schließen, den Block schließen, kommen wir, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es Rubrik nennen sollen, aber kommen wir mal zu was anderem. Kenan Karaman, ich habe es gesagt, du hast die Woche darüber, beziehungsweise ich glaube, es war gestern, noch einen Tweet verfasst, einen kurzen Kommentar abgegeben. Und ja, wir reden ja immer über die zweite Liga, deswegen dachten wir uns, Mensch, der passt doch eigentlich auch ganz gut in diesen Podcast rein. Deswegen, Christian, trag uns doch gerne mal deine Gedanken zu Kenan Karaman auf Schalke vor. Und ja, du hast ihn tituliert als die Schalker Lebensversicherung. Und gleich vorneweg sehe ich auch so.
Richtig. Ohne die Tore und Vorlagen von Kenan Karaman sähe es wohl düster für den FC Schalke 04 aus. Denn mit seinen 12 Scorerpunkten in 15 Einsätzen ist Karaman sowohl bester Torschütze mit 7 Toren als auch bester Vorbereiter mit 5 Vorlagen beim FC Schalke. Dabei sind es längst nicht nur seine wichtigen Torbeteiligungen, wie jetzt eben gegen Braunschweig, die ihn so wertvoll für Königsblau machen. Dass er als Offensivkraft bei nur 15 von 20 möglichen Partien die viertmeisten Kilometer aller Schalker bisher abspulte, bekräftigt seine Einsatzfreude. Immer wieder bewegt sich der Türke clever zwischen den Ketten, um linienbrechende Pässe im Schalker Spiel zu ermöglichen. Nicht wenig überraschend empfing Karaman bisher die mit Abstand meisten raumgewinnenden Pässe bei Schalke. Dass die Kreativität im Angriffsspiel des Tabellen-14. Häufig auf seinen Schultern lastet, ist daran erkennbar, dass Karaman die meisten erfolgreichen Offensivaktionen bei Schalke verzeichnet. Aus den Halbräumen aufdrehend sucht er häufig mit den Dribblings den Weg in den 16er oder bedient seine Mitspieler. Auch hier verzeichnet er jeweils Top-Werte bei Schalke. Meiste Schüsse, meiste Dribblings und meiste Ballaktionen im 16er. Taucht Schalke gefährlich vor dem Tor auf, fällt in diesem Zusammenhang oft der Name Kenan Karaman. Abgerundet wird Karamans Wichtigkeit dadurch, dass er die meisten Zweikämpfe aller Schalker bisher führte. Dass Karaman 3 Tore mit dem rechten Fuß, 2 Tore mit dem linken Fuß und 2 Tore mit dem Kopf erzielte, unterstreicht zudem seine starke Technik und Variabilität. Alles in allem können die Schalker heilfroh sein, einen Offensivspieler dieser Klasse in ihren eigenen Reihen zu haben.
Sehr schön, besten Dank hierfür. Heilfroh können sie sein, dass Kenan Karaman auch am Wochenende getroffen hat, denn durch den Sieg gegen Eintracht Braunschweig springt die Elf von Karel Gerards immerhin auf Platz 14. Jetzt 3 Punkte Vorsprung auf Hansa Rostock und Eintracht Braunschweig auf Platz 16 und 17. Nächste Woche darf Kenan Karaman dann wieder zeigen, wie gut er ist. Und zwar in Kiel. Am Sonntag spielt Schalke in Kiel bei den Kieler Störchen. Schwieriges Auswärtsspiel. Kann man auf jeden Fall gespannt sein. Der Gegner von Schalke am Wochenende, Eintracht Braunschweig, ich habe es gesagt, bleibt bei 20 Punkten stehen. Platz 17 aktuell, aber ja, Abstand nach vorne war schon mal schlimmer. Daniel Scheining hat es am Ende auch auf den Punkt gebracht. Das wird sie nicht umwerfen, diese Niederlage. Und ja, nächste Woche geht es für Braunschweig daheim gegen den KSC. Sicherlich auch ein Spiel, wo man sich Chancen ausrechnet. Wir werden es natürlich nächste Woche dann wieder analysieren.
Kommen wir zum Samstagabendspiel in Berlin. Hertha gegen den HSV 2:1. Auswärtserfolg für die Hamburger. Wichtiger Erfolg, vor allem auch für Tim Walter. Ein Spiel, das wirklich ganz großes Tennis war. Wir haben es alle mitbekommen, die Proteste der Ultras über 30 Minuten Unterbrechung, ehe es dann weitergehen konnte und ehe dann Tore fielen. 57. Minute Muheim mit dem 1:0 für den HSV. Nur wenig später konnte Tabakovic für die Hertaner ausgleichen und dann kurz vor Schluss 83. Minute Ludovic Reis mit dem so wichtigen Siegtreffer für den HSV. Ja, Julian, der HSV hat ein Auswärtsspiel geliefert, wie man es eigentlich von ihm kennt, nicht so wie auf Schalke eher zurückhaltend, sondern dominant, viel Ballbesitz und hat Hertha vor allem in dieser ersten Halbzeit zumindest optisch kontrolliert.
Ja, gebe ich dir komplett recht. War für mich auch vorher die Frage, beziehungsweise hatten wir es ja auch vorher drüber, wie wird es der HSV auswärts angehen, eher wie auf Schalke oder wie sonst? Du hast die Antwort gegeben, es war eher wie sonst. Hertha auf der anderen Seite auch spannend, wie es die Hertha angegangen ist, auch große Frage gewesen im Pokal beim Aus gegen FCK noch mit Dreierkette in der ersten Halbzeit, hat nichts funktioniert. Ja, jetzt diesmal war es gegen den Ball zumindest so eine Art 4-5-1, fand ich, über weite Strecken der ersten Halbzeit, fand ich sehr interessant die Rolle von Flo Niederlechner, der ja so eine Art halbrechten Sechser oder Achter abgegeben hat, also ja, ich habe ihn schon im Anlaufen auf der 10 und alles gesehen, aber so tief dann tatsächlich auch noch nicht. Fand ich auch interessant. Und ja, du hast es gesagt, HSV, viel Ballbesitz. Viel Ballbesitz zwischen den Innenverteidigern. Ja, fand schon Probleme gehabt, nach vorne zu kommen. Das ist auch.
Ja, gab es ja auch wieder Diskussionen um Ambrosius, gerade nach seiner ja, eher ausbaufähigen Leistungen gegen den KSC, hätte man ja auch wieder denken können, vielleicht wieder konservativere Variante wie auf Schalke, nachdem man ihn auf dem Aufstellungsbogen gesehen hat, aber ja, doch wieder Ballbesitzfußball und wenig Progression, wie du es gerade angesprochen hast.
Ja, da habe ich auch eine Zahl und bestätigt auch das, was ich im Spiel gesehen habe. Ich finde Miro Muheim tatsächlich extrem wichtig fürs Spiel nach vorne, fürs Übergangsspiel. Ich weiß, er hat defensiv auch mal einen Fehler drin, wie gegen den KSC, aber Miro Muheim 8 Pässe ins Angriffsdrittel angebracht, ja, beim HSV Bestwert. Und wenn ich mir anschaue, die beiden Innenverteidiger, die mehr Ballaktionen hatten, Ambrosius und Ramos jeweils nur 5. Also das zeigt es einfach für mich. Ich finde, der Spielaufbau beim HSV durch die IVs, durch die Innenverteidiger, ist nicht der spannendste aktuell. Und deswegen erste Halbzeit, klar, Riesenbrett von Nemeth, der an die Latte köpft, wo man dann, ja, wie man überlegen kann, ja, macht den Robert Glatzel, aber ist ein Thema für sich. Benesch, der Nachschuss, aber ansonsten habe ich jetzt in der ersten Halbzeit, ja, Jatta am Anfang eine Aktion, aber ansonsten fand ich, ja, war es viel zwischen den Strafräumen, klar, HSV viel den Ball gehabt, aber jetzt keine großen Torchancen gesehen.
Und das ja, zeigt ja auch die Statistik, die du gerade von den Innenverteidigern angeführt hast, dass dann Hertha das Zentrum doch relativ gut zugebekommen hat.
Ja, schon. Also muss man sagen, Hertha hatte aber auch nur diesen Auftrag aus meiner Sicht im ersten Durchgang ordentlich zu verteidigen. Das hat ganz gut geklappt. Wie gesagt, ja. 2-3 Chancen für den HSV, ansonsten jetzt nichts. Aber auf der anderen
Ball
Seite
nur Richtung Tabakovic.
Ja, wie so oft, finde ich, langer Ball, Tabakovic und dann mal gucken. Aber erster Abschluss für die Hertha war ja tatsächlich erst in der 34. Minute. Und dann wäre es aber aus dem Nichts ja auch fast zu weit gewesen. Tabakovic trifft den Pfosten. Das hätte natürlich das Spiel schön auf den Kopf gestellt.
Ja, richtig. Also da haben die Hamburger mal kurz gezittert. Dann ging es allerdings mit diesem 0-0 in die Halbzeit. Und ja, ehe es dann gerade wieder losging, dann auch wieder lange Unterbrechung. 30 Minuten, wie gesagt, die Fanproteste in Form von Tennisbällen. Ja, war dann kurz auf der Kippe, ob es überhaupt weiterging, war natürlich auch der Vorwurf, die Fans ja, würden dadurch dem Spielfluss schaden. Aber man muss sagen, nach dieser Unterbrechung ging es dann erst richtig los mit Toren, denn der HSV, wir haben es gesagt, ging durch einen Fernschuss von Muheim mit 1-0 in Führung.
Ja, ich finde vor allem, dass die Hertha, also der Hertha hat die Pause gut getan. Ich finde, dass die Hertha danach ein ganz anderes Gesicht gezeigt hat, sicherlich auch mit der Einwechslung von Fabian Reese dann zusammenhängt. Aber wie gesagt, wir hatten es drüber, Hertha erste Halbzeit offensichtlich eigentlich gar nicht wahrgenommen und dann klar nach dem Gegentor auch gefordert, aber ich fand schon die Minuten vorher, Hertha dann schon eine andere Intensität vorher angelaufen. Also die Hertha war dann ja ein bisschen mehr, wie man sich eigentlich die Hertha vorstellen kann und sollte.
Ja, richtig. Also du sagst es gerade in so einer Phase, wo man dachte, die Hertha ist jetzt besser drin, dann ist 1-0 für den HSV. Aber es hat sich eben bestätigt, dass die Hertha im Spiel war, weil man eben wenig später dann auch schon ausgleichen konnte. 63. Minute, das ist angesprochen, Reese. Ja, ist schon verrückt, was für einen Schwung er immer wieder in diese Mannschaft bringt. Zieht da mit seinem rechten Fuß nach innen, kann da ja einige Meter parallel zum 16er marschieren und letztendlich kommt er zum Abschluss. Abschluss jetzt nicht sonderlich platziert, aber Heuer Fernandes kann den Ball nicht festhalten. Dann ist Tabakovic ja, da, wo er stehen muss und ja, macht letztendlich das 1:1. Und in der Folge hatte zumindest ich das Gefühl, Hertha jetzt näher dran am 2:1.
Sehe ich auch so, zumindest in den, wann fiel der Ausgleich? Ich habe es nicht im Kopf, wann hast du gesagt?
63. Minute. 63. Ich würde sagen, die 10 Minuten danach war dann so die Phase, wo Hertha die Chance hatte, das Spiel auf die eigene Seite zu ziehen.
Ja, sehe ich auch so. Also tatsächlich, die Hertha hatte insgesamt nur 6 Abschlüsse im Spiel. Und was ich dann aber, also ich habe es auch so in Erinnerung, dass die Hertha wirklich die Minuten danach waren die besten Minuten von der Hertha. Und da fand ich auch den HSV nicht stabil. Aber tatsächlich nach der 67. Minute hatte die Hertha halt dann auch nur noch einen Abschluss. Und der war von Barkok in der Nachspielzeit aus über 20 Metern. Also nicht
wobei
der
Rede man dann, wert. Wobei ja. man dazu noch sagen muss, 68. Minute war eigentlich die größte Chance für Hertha im Spiel ohne.
Der Querpass, oder? Das ist,
genau, richtig. Wo Rehse in die Mitte flankt, Tabakovic verlängert auf den zweiten Pfosten auf Scherhand. Und der, ja, wenn er den Kopf hochnimmt, muss er eigentlich nur noch ins leere Tor einschieben. Denn Heuer Fernandes war da schon, hat dann schon auf den Querpass spekuliert, war schon früh unten am Boden. Ja, wenn er dann nochmal den Kopf hochnimmt, kann er wahrscheinlich ins leere Tor einschieben und kann die Hertha in Führung bringen. Aber ja, in der Folge war es dann wenig Abschlüsse von der Hertha.
Ja, also habe ich dann auch wenig gesehen. Ich finde dann allgemein, dann wurde es recht wild in der Schlussphase, ging dann viel hin und her. Und dann finde ich einen Spieler, der das 2:1 einleitet, Immanuel Ferrai, der in den letzten Wochen nicht immer den glücklichsten Eindruck gemacht hat. Er hat jetzt die Woche aber 3 Großchancen initiiert. Mit Abstand die meisten im Spiel und auch die meisten am Spieltag. Also ihn fand ich gut, macht dann einen tollen ersten Kontakt. Wer ihn mitnimmt, flankt dann auf Reis. Und wir haben es gerade angesprochen, Rehse bringt da natürlich einen unglaublichen Schwung rein. Und dann siehst du aber natürlich auch, was der HSV für eine Qualität hat. Wenn man dann Ludovic Reis einwechseln kann, ja, ich weiß, er war eine Zeit lang raus, aber trotzdem sowas von der Bank zu bringen, das ist schon eine Qualität, die sucht man lange in der Liga.
Ja, eine Qualität, die keine Mannschaft wohl so hat. Deswegen, ja, am Ende dann natürlich bitter für Hertha, dass man es dann doch noch spät verliert. War wenig, vor allem in der ersten Halbzeit mit Ball, muss man zugeben. Aber dann auch, ja, irgendwo auch verkraftbar. Man muss sagen, es war einfach auch ein guter Gegner, der HSV, mit einer großen Klasse. Und man muss auch gleichzeitig sagen, wenn Hertha dann das 2:1 macht, dann hätten sie vielleicht auch am Ende der verdiente Sieger sein können. Denn ich sah das Spiel zu dem Zeitpunkt schon ziemlich ausgeglichen. Und weil der HSV dann auch das Tor gemacht hat, für mich auch verdienter knapper Sieg, aber wenn Hertha das Tor macht, für mich auch nicht unverdient, zumindest für die Hertha.
Also ich sehe so, ich fand, wenn ich jetzt 90 Minuten anschaue, fand ich die Hertha vielleicht in 15 Minuten des Spiels die bessere Mannschaft. Dann war es lange Zeit ausgeglichen, aber ich fand den HSV schon über mehr Abschnitte im Spiel besser und deswegen ist aus meiner Sicht schon, ja, 2:1, ja, schon knapper verdienter Sieg, aber auf jeden Fall verdienter Sieg. Was mich interessieren würde, wo ich mir nämlich auch selbst nicht ganz sicher bin, ich habe es angesprochen, Ferrai fand ich gut. Vor einer Woche hätte ich noch gesagt, okay, wenn Reis wieder da ist, dann halt Ferrai Bank. Und Benisch ist ja eh gesetzt aktuell als so eine hängende Spitze, so ein halber Zehner, wie auch immer man seine Rolle dann nennen möchte. Was glaubst du, Reis wird, brauchen wir glaube ich nicht drüber diskutieren, der wird spielen. Benisch, habe ich gesagt, wird auch spielen. Glaubst du, Ferrai, für den findet Walter dann auch einen Platz in der Startelf, weil den kann man ja eigentlich nach der Leistung kaum draußen lassen.
Ja, stimmt schon. Also man hat auch gesehen, er kann auch über den Flügel mit seinen Flanken. Ich glaube, vor dem Lattentreffer in der ersten Halbzeit war ja auch seine Flanke.
Ja, von links.
Also Flankenqualität wirklich sehr stark, auch immer butterweich, wie man sagen muss. Also ich glaube schon, dass man ihn auf den Flügel einbauen
könnte. Glaube ich auch, da muss
könnte,
ich kurz rein. Ja, aber ja. Dompe, finde ich, ist ja aktuell richtig gut drauf links. Ja, den wirst du nicht rausnehmen. Und Jatta spielt immer,
glaube ich. Das ist das Problem. Du bräuchtest dann einen, wenn du ihn auf rechts spielen lassen würdest, was ich dann bevorzugen würde, weil dann kannst du einen Van der Bremt quasi ihn überlaufen lassen. Dadurch kann Ferrai dann eher mal auch mit ins Zentrum ziehen. Ja, schwierig, wirklich schwierig, ein Luxusproblem, wie du schon sagst. Jatta eigentlich auch zuletzt gut drauf, gut gescored sogar, was ja eigentlich nicht so sein Ding ist. Ja, ich glaube, Walter muss das mit der klassischen Rotation lösen. Ich glaube allerdings auch, dass ein Ferrai, wenn du ihn so nach 60, 65 Minuten bringst, auch nochmal mit seiner Risikofreude, mit seiner Kreativität so ein Spiel positiv beeinflussen kann, auch wenn es ihm sicherlich nicht gefallen wird, von der Bank zu kommen.
Ja, ich glaube, gibt letztendlich auch schlimmere Sachen für Tim Walter, als solche Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, ja, da beneiden ihn.
Das ist sein geringstes Problem, ja, würde ich sagen.
Ich glaube, da beneiden ihn viele Trainer drum.
Ja, ja. Ja, deswegen wollen wir das Spiel dann auch hiermit zumachen. Am Ende sehr wichtiger.
Ich hätte noch einen Satz zu Pal Dardai.
Okay, ja, richtig. Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, bevor wir das Spiel zumachen. Ihr habt es gerade schon von mir gehört, der Kommentar zu Kenan Karaman hat der Julian natürlich auch noch einen Kommentar vorbereitet und diesmal zur Situation von der Hertha, zur Gesamtsituation mit Trainer Pal Dardai.
Genau, auch ich würde einfach mal meinen Text euch vortragen. Ja, Pal Dardai ist eine absolute Legende bei der Hertha. Völlig zu Recht, seine Verdienste für den Verein sind riesig. Und dennoch sollten sich die Verantwortlichen eine Zusammenarbeit auf dem Cheftrainerposten über den Sommer hinaus gut überlegen. Die Situation zu Saisonbeginn war sicher nicht die einfachste. Nach dem Abstieg waren einige Positionen überbesetzt und andere gar nicht besetzt. Ein schleppender Saisonstart? Absolut verständlich. Im Laufe der Saison stabilisierte man sich und fand zueinander. Sicherlich auch ein Verdienst von Pal Dardai. Eine Übergangssaison in dem zweiten Jahr oben angreifen? Ich glaube, auch damit hätte niemand in Berlin ein Problem. Wenn die Entwicklung, vor allem spielerisch, aber so aussieht wie zuletzt, dann kommt zumindest bei mir erhebliche Zweifel, ob dies in der kommenden Saison besser aussehen würde. Es liegt nicht daran, dass die Hertha nicht mal 47% Ballbesitz im Schnitt hat. Es geht vor allem um die Qualität des Spiels mit Ball. Ich vermisse nach wie vor klare Prinzipien im Spielaufbau. Die relativ breit stehenden Innenverteidiger Kempf und Leistner und davor ein Sechser, der sich den Ball abholen soll, wird vom Gegner aber leider relativ leicht rausgenommen, wodurch viele Herthaner Angriffe im langen Ball auf Tabakovic münden. Nicht von ungefähr sind nur zwei Teams, Wien und Braunschweig, in der Liga schwächer, was die Passpräzision bei gespielten Pässen ins Angriffsdrittel belangt, als die Hertha. 64% der Hertha-Pässe kommen an, das als Einschub. Im letzten Drittel versucht man möglichst schnell hinter die gegnerische Abwehrkette zu kommen. Vor allem über die Flügel, von wo aus im Idealfall natürlich Rehse das 1 gegen 1 sucht. Verteidigt der Gegner kompakt, ist das Ganze aus meiner Sicht aber zu eindimensional. Dribblings und Flanken alleine reichen nicht gegen ein tief verteidigendes Team. Auch hier fehlen mir die Ideen, wie man die Gegner mal aus der Formation rausziehen und Räume öffnen möchte. Selbstverständlich ist nicht alles schlecht bei der Hertha unter Pal Dardai. Die Offensivstandards sorgen regelmäßig für Gefahr. Bekommt man Platz zum Umschalten, funktioniert auch das gut. Was mir aber auch fehlt, ist ein gut organisiertes hohes Pressing. Auch in puncto hohen Balleroberung steht die Hertha in dieser Spielzeit weit unten im Liga-Ranking. Abgerundet wird meine Skepsis durch einige fragwürdige Positionierungen von Spielern auf dem Feld. Auch dass Niederlechner gestern als halbrechter Sechser oder Achter agierte, fand ich schwierig. Von der Dreierkette im Pokal gegen Kaiserslautern ganz zu schweigen. Über fehlendes Spielglück sollte man sich nicht, zumindest auf die Saison gesehen, beschweren. Immerhin erzielte man aus 30 Expected Goals in der Liga starke 37 Treffer. Mir fehlt leider, und ich betone leider, da ich Pal Dardai extrem sympathisch finde, der Glaube daran, dass diese Probleme in der kommenden Spielzeit besser werden. Ich finde das Spiel der Hertha dafür aktuell einfach zu wenig kreativ und zu wenig ausbalanciert. Ich lasse mich in den nächsten Wochen aber natürlich gerne eines Besseren belehren. So viel Zeit hat Pal Dardai verdient. Das fühlt sich ja fast an wie in der Schule bei so einem Buchvortrag.
Ja, aber interessanter Einblick, denke ich, interessante Analyse zur aktuellen Situation der Hertha. Ja, man ist jetzt auf Rang 11 abgerutscht, 26 Punkte, sind jetzt inzwischen 10 Punkte auf den Relegationsplatz nach oben. Man muss da aktuell allerdings eher nach unten schauen, denn es sind nur 6 Punkte nach unten auf Rang 17, auf Rang 16. Ja, ich will die Hertha trotzdem noch nicht ganz abschreiben, was den Aufstiegskampf angeht. Es sind noch 14 Spiele zu spielen. Es ist noch eine lange Saison. Die da oben sind auch nicht alle konstant. Wird auch interessant, wenn jetzt die Kreativspieler der Hertha mal wieder über längere Zeit fit sind, wie ein Duziak, wie ein Rehse, wie auch ein Palko Dardai. Also das sind, glaube ich, schon Spieler, die da ja Abhilfe schaffen können, was diese fehlende Kreativität angeht. Allerdings muss das möglichst schnell geschehen, denn nächste Woche gibt es schon ja, einen richtigen Brocken in Fürth. Wird sehr schwer für die Hertha, aber wenn man nochmal angreifen will, dann ist es fast schon ein Pflichtsieg. Auf der anderen Seite der HSV, nachdem man ja, letzte Woche nach der Heimniederlage gefühlt alles verloren hat, ist man jetzt mit dem Sieg wieder auf Platz 2 hinter St. Pauli vor Kiel und Fürth. Hat dann wieder ein Heimspiel vor der Brust gegen den anderen HSV, gegen Hannover 96, die jetzt auch wieder Aufwind haben, die 2 Siege in Folge gefeiert haben und die mit einem Sieg in Hamburg auf 3 Punkte ranrücken können, was der HSV natürlich unbedingt verhindern will und jetzt auch mal wieder ja, eine Serie starten will. Und ich glaube, jetzt hätte man die Chance, sich ein wenig abzusetzen. Ja, aber warten wir ab. Es ist immerhin der HSV. Damit sind wir an den Sonntagspartien des Spieltags angekommen. Hannover zu Hause gegen Hansa Rostock. 2:1 Sieg. Wichtig für Hannover, um weiter Anschluss in der Tabelle zu finden. Man ging früh in Führung 1:0. Eigentor durch Schumacher. Rostock konnte noch vor dem Pausenpfiff antworten, 1:1 durch Kai Pröger und dann in der zweiten Halbzeit in der 78. Minute 2:1 für Halstenberg, der dann 10 Minuten später mit Rot vom Platz gehen musste. Ja, Hannover kann weiter die aufsteigende Tendenz seit der Winterpause bestätigen. Auswärts in Elversberg eigentlich eine gute Leistung gezeigt, am Ende nur einen Punkt geholt. Letzte Woche überzeugender Auftritt gegen den Club, 3:0 gewonnen und diesen Aufwind schien man mitgenommen zu haben in die Anfangsphase gegen Hansa Rostock.
Ja, Hannover hat offensichtlich Gefallen daran gefunden, früh in Führung zu gehen. In der Rückrunde, wenn man sich jetzt anschaut, in Elversberg, erster Rückrundenspieltag, 8. Minute in Führung. Gegen Nürnberg letzte Woche, 6. Minute in Führung gegangen. Und jetzt war es dann tatsächlich schon die 4. Minute, in der man in Führung gegangen ist. Wieder nach einem Standard, Ecke Köhn, Eigentor Schumacher. Ja, schon gegen Nürnberg war das 1:0 ein Standard, damals noch Nielsen, der getroffen hat. Allgemein, du hast gesagt, Hannover, aufsteigende Tendenz, ja, in der Rückrunde jetzt mit der Raute, neuen System, fühlen sie sich bislang recht wohl. Ja, ein Spieler, den ich da auch sehr wichtig finde, ist tatsächlich Kunze auf der 6. Hatte auch jetzt die meisten Balleroberungen auf dem Feld und ist einfach aus meiner Sicht extrem wichtig, ja, für die Balance, weil die Raute von Hannover ist aus meiner Sicht schon sehr, sehr offensiv ausgerichtet. Ja, also die Außenverteidiger Köhn und Moroja schieben immer komplett hoch, ja, machen es richtig gut. Die Achter marschieren immer auch fleißig mit. Ja, und dann hast du hinten halt nur die beiden Innenverteidiger Halstenberg, der sich dazu auch noch gern mit einschaltet, und Neumann, die absichern, und eben Kunze da davor. Deswegen schon wichtig, dass er so viel wegarbeitet vor der Kette, wie er es auch aktuell macht. Ja, zurück zum Spiel. Frühe Führung. Ansonsten war es ein Spiel aus meiner Sicht mit wahnsinnig vielen Zweikämpfen, ja, wirklich sehr intensiv, sehr viele direkte Duelle einfach auf beiden Seiten, die geführt wurden, sehr physisches Spiel und ja, Spielfluss fand ich schwierig, ja, Spiel war dann auch ähnlich wie in Berlin am Samstagabend, auch am Sonntag in Hannover, viele Unterbrechungen, lange unterbrochen, deswegen ja sicherlich auch nicht förderlich für den Spielfluss und so ein bisschen zäh war es dann eben auch die Angelegenheit über weite Phasen.
Ja, ein Mann bei 96, der mir immer wieder gut gefällt, Derrick Köhn als linker Außenverteidiger, du hast es schon erwähnt, die Außenverteidiger spielen eine sehr offensive Rolle in dieser Raute, vor allem natürlich auf der linken Seite Köhn, der da immer wieder mit Tempo die Tiefe sucht, ins 1 gegen 1 geht, Flanken schlägt, ich glaube, damit hatten auch die Rostocker ihre Probleme.
Ja, Hannover hat viel über links probiert, zum einen natürlich über Köhn, ja, also gehe ich komplett mit, absoluter ja, Unterschiedsspieler da am linken Flügel, ja, auch Udene, der linke Achter, viel nach links abgekippt, ja, also da über links schon viel Alarm gemacht, aber auch über rechts, ja, Köhns Gegenpart, Saimu Roja, fand ich auch mit einer sehr guten Partie auch viel angeschoben, ja, und Hannover war auch das bessere Team in der ersten Halbzeit, also das definitiv, aber ja, ein Schuss von Köhn eben aus 18 Meter, eine gute Kopfballchance alleine am zweiten Pfosten hatten sie noch, Tresoldi noch einen Abschluss, aber ansonsten jetzt aus meiner Sicht nicht die Vielzahl an Chancen. Hab oft gelesen, ja, müssen höher führen. Ja, klar, kann einer noch reingehen, aber wenn man sich's mal anschaut, 6 Abschlüsse, einer aufs Tor, also war es auch kein Chancenfeuerwerk. Aber, was man schon sagen muss, haben das Spiel wirklich zu 100% im Griff gehabt, im Gegenpressing einfach extrem viel weggenommen. Also das Spiel war wirklich fast ausschließlich in Rostocks Hälfte und Rostock, ja, also Hannover hat es geschafft, dass Rostock wirklich offensiv über weite Phasen null zur Entfaltung kam.
Ja, Rostock hatte ja vor 2 Wochen noch den spielerischen Ansatz gewählt. In Nürnberg hat ja offensichtlich nicht geklappt mit der 3:0-Niederlage. Dann letzte Woche gegen Elversberg zu Hause wieder ja, ein Stück weit back to the roots, wieder ja, Fokus auf die Defensive. Ich will jetzt nicht sagen Prime Alois Schwarz-Fußball, aber ja, man wollte hinten sicher stehen und ich glaube, das war auch wieder das Ziel oder die Herangehensweise in Hannover.
Ja, war definitiv komplett auf Defensive bedachtes Spiel. Also so sah das Spiel aus. Ich glaube, dass es nicht der Plan war von Selim Begovic, wenn ich mir zumindest die Aufstellung anschaue. Denn die Schienenspieler, ja, also die haben es oft im 3-4-1-2 verteidigt. Aber die Schienenspieler, ja, rechts Fröhling, links Schumacher, sind schon offensiv denkende Spieler. Also sind auf jeden Fall keine klassischen Außenverteidiger. Ja, aber wie gesagt, ich hab's erwähnt, Hannover, gutes Gegenpressing, ähnlich wie in der Vorwoche. Schon Nürnberg dagegen keine Lösungen gefunden, jetzt eben auch Rostock. Ja, erste Halbzeit finde ich fast erschreckend sogar. Rostock mit 86 gespielten Pässen in der ersten Halbzeit. Ja, Rostock ohnehin das Team, das, glaube ich, die wenigsten Pässe spielt. Aber ansonsten sind es im Schnitt immerhin 160 Pässe. Und diesmal war es dann etwa die Hälfte. Und deswegen auch Rostock in der ersten Halbzeit mit sage und schreibe knapp 21% Ballbesitz. Und ja, eigentlich verrückt, dass es dann 1-1 steht, weil Rostocks zwei Ballaktionen in Hannover Strafraum sind beide in der Aktion beim 1-1, als Ron-Robert Zieler, sonst sicherer Rückhalt, Kai Pröger den Ball in die Füße spielt und der dann eben ins leere Tor einschiebt. Also auch sehr kurios. Und ja, hat man auf jeden Fall gemerkt, dass das ja, in der Halbzeitpause schon ein bisschen im Kopf war bei Hannover. Haben dann ein Spiel ein bisschen breiter angelegt, aber hatten dann Schwierigkeiten, aus dem Spiel heraus Torgefahr zu erzeugen. Rostock war da ein bisschen besser drin als im ersten Durchgang. Nach vorne dann immer mal über links angeschoben. Rossipal, linker Innenverteidiger, viel nach vorne mitgemacht. Schumacher, Schienenspieler, auch Bachmann, ja, linker Achter, da viel nach links. Vorne Pröger, ja, Pröger dann auch noch eine ordentliche Chance gehabt. Ansonsten dann aus meiner Sicht ein Spiel, das viel zwischen den Strafräumen stattfand. Ja, Hannover nach wie vor überlegen, aber eben wenig Zwingendes. Sind immer wieder gut, auch mit spielerischen Lösungen ins letzte Drittel gekommen. Bis rund um den 16er sah es gut aus, aber ja, dann nicht die Idee gehabt, letzter Pass oft nicht gestimmt, falsche Entscheidung getroffen. Deswegen, ja, wie eingangs schon erwähnt, war es eine recht zähe Angelegenheit aus meiner Sicht.
Ja, und in der letzten Viertelstunde wurde dann einer der besten Spieler dieser Liga, nach meiner Ansicht zumindest, Marcel Halstenberg, zum tragischen Held. Zum einen, weil er eben für Hannover den Siegtreffer besorgt in der 79. Minute und zum anderen, weil er 10 Minuten später vom Platz fliegt und damit natürlich auch in den nächsten wichtigen Spielen gegen Hamburg und Fürth schmerzlich vermisst wird.
Ja, erstmal muss ich sagen, sehe ich definitiv genauso. Marcel Halstenberg, ja, definitiv einer der absoluten Topspieler, absoluten Schlüsselspieler dieser Liga. Und was man auch wieder sieht, wie wichtig in dieser Liga und allgemein im Fußball Standards sind, denn es war wieder ein Standard für Hannover, der ja eine wirklich relativ ausgeglichene zweite Halbzeit dann am Ende entscheidet. Wieder ist es Köhn, der übrigens seinen 25. Geburtstag am Tag des Spiels feierte. Ja, zweite Torvorlage an dem Tag, ja, 3 Punkte geholt, steht jetzt insgesamt bei 9 Scorerpunkten. Also er hat sicherlich den Abend noch schön ausklingen lassen, hat er sich dann auch verdient. Und ja, du hast es gesagt, Halstenberg trifft nach der Ecke. Auch eine extrem interessante Variante, die ich jetzt so auch noch nicht gesehen habe. Halstenberg läuft tatsächlich von der gegenüberliegenden, ja, seitlichen 16er-Kante ein, ja, und ist eben vorm Gegenspieler am Ball, wird freigeblockt durch Neumann und Kunze und nickt ein. Und ja, auf jeden Fall eine coole Variante, gut ausgeführt. Standards, ja, Hannover auch aktuell gut danach in der Rückrunde, auch ein neues Element. Auf der anderen Seite Hansa Rostock, muss man sich dann schon fragen. Ja, wenn ich jetzt zurückdenke, ersten Rückrundenspieltag in Nürnberg, alle 3 Gegentreffer nach Standard. So, und jetzt besetzt man halt den Raum am zweiten Pfosten auch nicht. Halstenberg läuft rein, nickt ein. Und jetzt eben auch in Hannover beide Gegentreffer nach einer Ecke. Also das muss einfach zwingend besser werden. Das sind, ja, ich nenne es jetzt mal Basics, das sind die einfachen Dinge im Fußball, wo auch Qualität nicht entscheidend zwingend für ist, dass ich eine Ecke gut verteidige. Und da muss man einfach dran arbeiten. Und ja, so kommt man dann eben wieder auf die Verliererstraße und ja, Halstenberg dann natürlich noch sehr kurios, sieht nach Videobeweis rot. Ja, dann wird es auch nochmal richtig wild, Rostock probiert dann alles, selbst dann auch ein paar Standards gehabt, ja, gab dann auch nochmal Diskussionen wegen des möglichen Handelfmeters für Rostock, Kolke mit vorne gewesen, alles, also wirklich war sehr eng, aber ist eben nichts mehr passiert. Und am Ende ist es 2-1 dann aus meiner Sicht schon auch verdient. Hannover hat das Spiel kontrolliert, vor allem in der ersten Halbzeit. Rostock, ja, wird man natürlich den 2 unnötigen Gegentoren hinterher trauern, aber ja, das Gegentor von Hannover war auch mehr als unnötig. Das ist halt im Fußball, gehört einfach dazu. Und ja, zu Halstenberg noch ganz kurz. Natürlich brutal, dass er fehlt, ohnehin schon jetzt, wenn man sich die nächsten Partien anschaut. Jetzt geht es gegen den HSV und gegen Greuther Fürth da wohl raus. Also das ist, ja, das ist schon sehr teuer erkaufter Sieg. Und da bin ich auch gespannt, wie Hannover das Ganze taktisch, inhaltlich angehen wird ohne ihn. Und allgemein aktuell ja schon sehr offensiv ausgerichtet. Bin ich gespannt und glaube es auch, dass man es ähnlich gegen den HSV versuchen wird, beim HSV. Und ja, freue ich mich jetzt schon auf die Partie.
Ja, wird ein extrem wichtiges Spiel für Hannover, die jetzt auf Platz 6 stehen, 31 Punkte und damit 6 Punkte hinter dem HSV. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Sie könnten mit einem Sieg auf 3 Punkte heranrutschen. Also wirklich ein sehr wichtiges Spiel. Und nicht weniger wichtig wird es für Hansa Rostock nächste Woche. Auch das habe ich vorhin schon erwähnt. Man ist zu Gast in Osnabrück. Man hat aktuell 9 Punkte vor Osnabrück. Mit einem Auswärtssieg könnte man ja die Osnabrücker schon weit hinter sich lassen. Wenn man verliert, dann gibt man ja den Osnabrückern nochmal richtig Hoffnung, richtig Aufwind. Ja, und dann wird es noch richtig kompliziert, auch was die direkten Abstiegsplätze weiterhin angeht. Also ja, es wird ein richtiger Überlebenskampf in Osnabrück, auch wenn ich glaube, dass Osnabrück da die spielerische Variante wählen wird und Rostock wieder versuchen wird, mit Umschaltmomenten dagegen zu wirken.
Das torreichste und zugleich natürlich auch spektakulärste Spiel fand am Wochenende in Paderborn statt. Am Ende 4:3 Heimerfolg im Verfolgerduell gegen Fortuna Düsseldorf. 1:0 ging Paderborn durch Kinzombi in Führung, 2:0 durch Hansen. Bilbia erhöhte noch vor dem Pausenpfiff auf 3:0. Ja, dachte man schon, Paderborn gewinnt das Ding souverän. Aber nein, Engelhardt und Mustafa brachten die Fortuna nach dem Pausenpfiff nochmal ran. Als man dachte, das Spiel kippt nochmal, war es aber dann wieder Paderborn, erstmals Kostons getroffen in der zweiten Liga, der zuschlug. Und dann, als man wiederum dachte, das Spiel geht jetzt so zu Ende, war es dann doch nochmal die Fortuna in Persona von Jastrzemski, ja, der sie heranbrachte. Aber am Ende Heimerfolg für den SC Paderborn, ja, gegen Fortuna Düsseldorf. Muss man natürlich auch dazu sagen, Fortuna Düsseldorf einen extremen Pokalfight hinter sich. Ja, viel Moral, viel Mentalität, aber auch viel Qualität bewiesen beim Pokalspiel in St. Pauli, ja, am Ende weitergekommen im Elfmeterschießen. Sehr intensive Partie, deswegen meine Frage, Daniel Thune, was hat er denn verändert im Vergleich zum Pokalspiel? Und natürlich auch interessant immer Paderborn-Aufstellung. Lukas Kwasniok ist ja durchaus einer, der da ja sehr viele spezielle, aber auch interessante Ideen hat.
Ja, dafür, dass die Fortuna so eine lange Pokalnacht hinter sich hatte, eine erfolgreiche Pokalnacht, muss man natürlich dazu sagen, gab es relativ wenig Änderungen, nur 3 an der Zahl. Da Ferner durfte beispielsweise von Beginn an im Sturm auflaufen. Ja, ansonsten war das schon relativ nah an der ersten Elf mit ja, den Top-Leuten, mit Zollis, mit Tanaka, mit Engelhardt im Mittelfeld. Ja, auf der anderen Seite der SC Paderborn, wie so oft im 3-4-3. Ja, über die genaue Anordnung, über die genauen Positionierungen der Spieler lohnt sich fast nicht zu reden, beziehungsweise da müssten wir eigentlich eine eigene Folge drüber machen, weil es da Lukas Kwasniok sich da immer wieder einfallen lässt. Gefühlt spielt da jede Woche jeder Spieler woanders, also immer schwer zu prognostizieren. Was sicherlich interessant war, war das Sturmtrio um den jungen Ansa, um Neuzugang Kostons und um Bilbia.
Eigene Folge über Lukas Kwasnioks Gedanken und Aufstellungen wäre auf jeden Fall auch interessant. Aber Spaß beiseite, zurück zum Spiel. SC Paderborn, ja, ich denke vor allem an das Spiel gegen Greuther Fürth, erstes Rückrundenspiel, Spiel, das ich gesehen habe, ja, ein Spiel, in dem Paderborn 5 Tore machen muss, sagt man immer so plakativ, aber es war ja in dem Fall wirklich, hatten auch Expected Goals von fast 5 und am Ende haben sie natürlich kein Tor gemacht, so verrückt ist der Fußball und so verrückt und so ausgleichend und deswegen ja fast schon wieder so gerecht ist der Fußball, dass sie jetzt in der ersten Halbzeit gegen Fortuna Düsseldorf gar nicht so viele Chancen haben, aber ja, auf einmal steht es dann trotzdem 3:0.
Ja, richtig, wie du sagst, so ist eben manchmal der Fußball jetzt gegen Fortuna 1,4 Expected Goals, 4 Tore, also so läuft es manchmal, man war da sehr effizient, hatte aber eben auch konsequent die Fehler der Fortuna ausgenutzt, die da wirklich sehr ja, schlecht verteidigt hat, muss man einfach so sagen. Das 1:0 war schon ein einfaches Tor über den Flügel, ging der Pass raus und einfacher Pass in die Tiefe. Von dort aus konnte man in den Rückraum spielen und ja, war quasi nicht verteidigt von der Fortuna. Kinzombi kam dann aus dem Rückraum und konnte zum 1:0 einschießen. Auch das 2:0 war ähnlich passiv verteidigt, wieder initiiert auf dem Flügel. Der Paderborner, diesmal von der linken Seite, Ansa, zieht da vom Flügel ins Zentrum, wird da, ja, nur begleitet und kann dann schießen. Letztendlich landet der Ball auch etwas unglücklich bei Hansen, der dann zum 2:0 einschiebt nach 34 Minuten. Ja, und wenig später stand es dann schon 3:0, sah mehr oder weniger aus wie eine Kopie vom 1:0. Wieder ein langer Pass vom Torhüter auf die rechte Seite von Böfing. Auch hier wieder der Pass in die Tiefe, Longline wieder in die Mitte gelegt und Bilbia muss nur noch einschieben zum 3:0. Also ja, da haben es die Fortunen den Paderbornern dreimal sehr einfach gemacht, auch wenn es eigentlich grundsätzlich ein ausgeglichenes Spiel war. Sieht man auch an den Statistiken, 52-48% Ballbesitz, 9-7 Schüsse. Beide Mannschaften mit ähnlich vielen Angriffen, Ballverlusten, Flanken, progressiven Pässen. Düsseldorf versuchte es etwas häufiger durch die Mitte, wodurch man eben seltener ins letzte Drittel kam. Die Paderborner, wie eben bei den Toren beschrieben, auch gerne mal über den Flügel, was ja zu einfach ging aus Düsseldorfer Sicht, aber eigentlich ein Duell auf Augenhöhe, wo Düsseldorf eben die Fehler macht und Paderborn sie eiskalt ausnutzt. Auch die Düsseldorfer hätten einen Paderborner Fehler noch kurz vor der Halbzeit nutzen können, als ja die Paderborner nach einer Ecke in den Konter laufen und dann Böfink einen ganz wilden Ausflug hat, den er dann in der zweiten Halbzeit sogar nochmal hat und ja die Düsseldorfer mehr oder weniger das leere Tor nicht treffen, weshalb es dann ja mit einem klaren 3:0 in die Halbzeit ging.
Ja, da sieht man dann auch Paderborn, wenn man ihnen gewisse Räume gibt, dann sind sie auch richtig gut. Für mich tatsächlich ja eines der spielstärksten Teams der Liga, aber ja, Ähnliches kann man natürlich über die Fortuna sagen. Fortuna, Daniel Thun, 3:0 hinten. Gibt es sicherlich auch Trainer, gibt es sicherlich auch Teams, die nach so einer Pokalwoche dann auch sagen, okay, ist halt jetzt so, akzeptieren das, Daniel Thun.
Ja, oder wie Gramotzes in der 85. Minute, aber ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema, zum FCK kommen wir auch noch. War diese Woche auch wieder nicht so gut, aber bleiben wir mal bei Paderborn-Düsseldorf. Ist ja noch lange nicht zu Ende erzählt, die Geschichte. Wie gesagt, gibt Trainer, die dann sagen, okay, ist so. Aber Daniel Thun, Fortuna Düsseldorf, Gegenteil der Fall, zur Halbzeit nochmal all in gegangen und ja, fast belohnt worden.
Ja, hat dann auch dreimal gewechselt, also hat das lange nicht aufgegeben, auch auf 3-5-2 umgestellt, da deutlich ja, mehr Risiko eingegangen und dann ging auch die zweite Hälfte so los, wie sie losgehen muss, wenn du eine Aufholjagd starten willst nach einem Einwurf. Ja, relativ simpel, Engelhardt dann mit dem 1:3 Anschlusstreffer, auch das wieder sehr fragwürdig verteidigt, also sehr einfache Tore, die in diesem Spiel gefallen sind. Tor war allerdings kein Zufall von der grundsätzlichen Herangehensweise der Fortuna, man hat wirklich versucht von Anfang an das Kommando zu übernehmen, hat den SC Paderborn auch deutlich aggressiver als noch in der ersten Halbzeit gestört, auch im eigenen Passspiel ist man mal mehr Risiko gegangen, hat nicht mehr so oft um die Formation des Gegners herumgespielt und hat sich dann wieder belohnt und kurioserweise wieder nach einem Einwurf, diesmal aus der eigenen Hälfte, wieder von Zimmermann, der da ja, Tanaka in die Szene bringt, der dann auf die Kette zuläuft und Mustafa auf die Reise schicken kann, der dann ja, zum 3:2 einschießt, also auch hier wieder schlecht verteidigt nach einem Einwurf. Das sind wirklich sehr einfache Tore, ich kann es nur wiederholen und die Fortuna wirklich top gestartet in dieser Viertelstunde nach der Halbzeit. Drei Chancen, drei gute Chancen, denn da ferner hatte dazwischen noch eine ja, Riesenchance, als er beim leeren Tor den Ball nicht richtig trifft, auch hier wieder eine wilde Aktion des Paderborner Keepers, also beim Rauslaufen manchmal unkoordiniert und ja, allerdings zwei dieser drei Großchancen genutzt und deswegen wieder im Spiel.
Ja, Christoph Daferner, leeres Tor, nicht getroffen, das klingt ja ganz nach dem Daferner aus Nürnberg, ja, obwohl er in den letzten Wochen, denke ich, gute Sachen gezeigt hat. Ja, und dann, du sagst es, 3:2 Chancen für Düsseldorf, dann glaubt wahrscheinlich jeder und dann ist es ja eigentlich auch typisch, dass es dann letztendlich kippt und dass man den Ausgleich noch macht oder kassiert, aus welcher Sicht auch immer man das Ganze betrachtet. Aber so verrückte Spiele gibt es dann eben auch mal, dass eben auch in der zweiten Halbzeit wieder alles genauso läuft, wie man es nicht vorhersagt. Denn am Ende war es ja dann wieder nicht so, dass Düsseldorf den Ausgleich erzielt, sondern Paderborn dann nochmal davongezogen.
Ja, richtig. Also ich hätte in dem Moment gedacht, jetzt nimmt das Spiel aber so richtig Fahrt auf. Aber tatsächlich war das Gegenteil der Fall, denn ab der 60. Minute gab es insgesamt nur noch 5 Abschlüsse in diesem Spiel, was allerdings nicht daran hinderte, dass es weitere Tore gab. Paderborn ja, hatte dann wieder etwas mehr Kontrolle, hat wieder diese einfachen Abwehrfehler vermieden. Es passierte dann wirklich lange Zeit nichts in diesem Spiel. Paderborn zwar eher abwartend, aber diszipliniert verteidigt und die Fortunen fanden wirklich wenig Lösungen. Wieder sehr viel um die Formation des Gegners herum, sehr viele Halbfeldflanken, ja, die Paderborner Defensive kaum gefordert hat und dann in der 82. Minute kam dann die Entscheidung, 4:2 Ansah mit einer Einzelaktion an der Eckfahne, lässt da mehr oder weniger drei Düsseldorfer stehen und legt dann wieder in den Rückraum, also wieder ähnliches Muster wie bei den Toren in der ersten Halbzeit, 4:2 durch Constance, also ja, es wirkt tatsächlich so, als ob die Düsseldorfer etwas müde im Kopf waren, so wie sie verteidigt haben vom langen Pokalabend. Weil, ja, war teilweise wenig Gegentor bei den Gegentoren. Aber das Spiel war eben ein sehr verrücktes Spiel, deswegen ging es auch weiter und war noch nicht Schluss. Haben sich die Düsseldorfer doch nochmal gut auf den Flügel durchgespielt, endlich mal auf die Grundlinie gekommen, dann in den Rücken abgelegt. Jastrzemski war da völlig frei und auch sehr, ja, eindrucksvoll zum 4:3 nochmal getroffen. Allerdings war es dann letztendlich zu spät und am Ende ging dann der Sieg an den SC Paderborn.
Ja, Sieg ging an den SC Paderborn. Ich glaube, ein Spieler, der dafür auch wichtig war, ist Ilias Ansa. Ja, ist auch ein Spieler, der, glaube ich, sehr unter dem Radar fliegt, ja, der gar nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Ich habe ihn letzte Woche auch schon mal lobend erwähnt, ja, als er in der zweiten Halbzeit in Osnabrück in Unterzahl quasi so eine Art Alleinunterhalter im Sturm war bei Paderborn. Und jetzt in der, ja, im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf war er auch einer wieder, der hat sich auch mit seinem Tor belohnt. Also er ist, glaube ich, auch ein Spieler, den man definitiv im Auge haben sollte. Nicht nur wir, nicht nur in der zweiten Liga, sondern vielleicht auch eine Liga drüber. Wie siehst du es?
Ja, richtig, wirklich ein sehr interessanter Mann mit seinen 19 Jahren, weil er eben auch so ein interessantes Profil hat. Er ist 1,94 groß, aber bringt trotzdem eine sehr gute Dynamik, eine sehr gute Schnelligkeit mit. Ja, war an mehr oder weniger zwei Toren direkt beteiligt beim 2:0. Ich habe es erwähnt, wird sein Schuss auf Hansen abgefälscht, der dann trifft. Und beim 4:2 eben seine Vorlage in den Rücken. Von daher, ja, wirklich starke Partie, geht sehr gerne ins Risiko, auch wenn nicht immer alles gelingt, aber wirklich super Technik, stark auf engem Raum und ja, hat einen entscheidenden Anteil daran gehabt, dass der SC Paderborn dieses Verfolgerduell für sich entscheidet.
Und hat damit auch einen entscheidenden Anteil daran, dass der SC Paderborn mit Fortuna Düsseldorf gleichzieht, punktetechnisch, beide jetzt bei 31 Punkten, Paderborn aufgrund des schlechteren Torverhältnisses noch auf Platz 7, aber ja, wenn man mal hochschielt, 6 Punkte Rückstand auf Platz 2, 5 Punkte Rückstand auf Platz 3, bei nur 14 Partien, sicherlich alles noch aufholbar, aber ja, immer ruhig mit den jungen Pferden, würde wahrscheinlich jetzt Lukas Kwasniok sagen. Nächste Woche geht es dann für den SCP, ja, zum FCK, zu Kaiserslautern. Auf der anderen Seite Fortuna Düsseldorf, ich habe es angesprochen, bleibt bei 31 Punkten stehen, kann die Pokalwoche nicht veredeln, bleibt auf Platz 5, ja, auch nach wie vor jetzt 5 Punkte Rückstand auf Platz 3. Nächste Woche ist man dann wieder in der Siegespflicht daheim gegen den Aufsteiger aus Elversberg. Ja, will man sicherlich wieder zurück in die Erfolgsspur und sollte man auch, denn ja, die Ansprüche bei der Fortuna sind definitiv nochmal einen Ticken höher als bei Paderborn, würde ich sagen. Und deswegen Siegenpflicht nächste Woche.
Und damit sind wir auch schon beim letzten Spiel an diesem 20. Spieltag. Die SV Elversberg empfing zu Hause den ersten FC Kaiserslautern, der auch eine erfolgreiche Woche hinter sich hatte mit dem Pokal-Halbfinaleinzug, den man feiern konnte in Berlin. Wirklich ein überzeugendes und am Ende souveränes 3:1 bei der Hertha. Konnten allerdings nicht an diese Leistungen anknüpfen, denn es gab eine 2:1 Niederlage beim starken Aufsteiger aus Elversberg. Elversberg ging in der 19. Minute mit 1:0 in Führung durch Paul Wanner. Ragnar Ache dann mit einem Traumtor kurz vor der Halbzeit zum 1:1 und dann der 2:1 Siegtreffer schon früh in der zweiten Halbzeit, 56. Minute durch Jakobsen. Ja, Elversberg kann die kleine Misere beenden. Kaiserslautern dachte man, es geht jetzt wieder bergauf nach den beiden Siegen. Wie haben sie sich deiner Meinung nach präsentiert, Julian?
Ja, war natürlich große Frage, eigentlich schon ganzen letzten Wochen Kaiserslautern immer, was kann man erwarten? Ja,
was brauchst du dafür?
lassen wir den Herrn Terzic raus. Vor dem Spiel gegen Schalke, ja, ging es ja eigentlich nur darum, wenn sie verlieren, dann war es das, ob es dann schon wieder war für Gramozis. Dann machen sie da ein souveränes Spiel, verdienten 4:1 Heimsieg. Dann während der Woche jetzt Pokal, hat man ja auch schon kurz angerissen. Ganz kurz, aber kommen sie auch nicht unverdient weiter, auf jeden Fall auch sehr souverän. Und jetzt aber Liga-Alltag, ja, kein Highlight-Spiel in Elversberg, auch wenn es natürlich eine örtliche Nähe ist, aber ja, nicht so ein Highlight und haben sie sich auch dann wieder sehr schlecht präsentiert. Ich glaube auch, du hast dich mehr mit Elversberg befasst, kannst da auch ein bisschen was dazu sagen. Ich hatte schon den Eindruck, dass Elversberg bewusst ein bisschen was umgestellt hat, Kaiserslautern etwas mehr das Spiel überlassen hat. Ja, der FCK in den letzten beiden Partien stark gewesen, auch weil sie eben Raum zum Umschalten hatten Und da sind sie dann auch stark, da haben sie dann auch viel Tempo, ja, mit Tashi, ja, vor allem natürlich Ache. Das ist dann natürlich Qualität, die, wenn sie Raum bekommen, diese schon ausspielen. Das war gegen Schalke gut, 4 Tore gemacht, gegen Hertha im Pokal genauso. Und jetzt muss man sagen, ja, Kaiserslautern hat keine spielerischen Lösungen gefunden, hatten mehr den Ball. Aber ja, spielerisch, wie gesagt, hat nichts geklappt. Und ich glaube, dass Horst Steffen, Elversberg-Trainer, das schon ein bisschen antizipiert hat und dementsprechend auch einiges angepasst hat bei Elversberg.
Ja, richtig. Also ich glaube, man ist mit dem Wissen ins Spiel gegangen, dass es ja nicht das Spiel der Lautere ist, selbst Ballbesitz zu haben. Und natürlich auch mit dem Wissen, dass Lautern ja hinter Elversberg steht, dementsprechend in der Pflicht steht, natürlich weiter tief im Abstiegskampf steht. Ansonsten ja, wie gewohnt im 3-4-3-Aufbau auch so häufig, wie so häufig über die Außenverteidiger, diesmal Neubauer auf der linken Seite, sehr oft einbezogen, auch die meisten Ballaktionen im Spiel gehabt. Also ja, Fokus war da nicht aufs Spiel mit Ball, sondern wie so oft umschalten, sollte wie immer schnell nach vorne gehen. Ja, war allerdings auch nicht die beste erste Halbzeit von Elversberg. Man hatte da wirklich viele Ballverluste schon im ersten Drittel. Noch nie so viel in einer ersten Halbzeit. Also ja, war teilweise schlampig gespielt. Auch was die progressiven Pässe angeht, kamen wenig erfolgreiche ins letzte Drittel. Also ja, kamen da so nicht so wirklich durch. Nur 7 Angriffe in der ersten Halbzeit. Auch in dieser zweiten Halbzeit nur 2-mal weniger. Aber trotzdem einmal hat man es eben geschafft, die Kaiserslauterer zu überspielen. Kommt Rochel einmal sehr gut entgegen auf der linken Seite, schafft dadurch Raum hinter sich. Elvedi lässt sich da rausziehen, den Neubauer nutzt und die Flanke dann auf Wanner schlägt, der dann natürlich seine starke Technik unter Beweis stellt, den Ball super mitnimmt und dann super Volley in die Maschen drückt mit dem linken Fuß. Also wirklich technisch herausragend und deswegen ja das 1-0 für die Elversberger bis eben kurz vor der Halbzeit.
Ja, ich glaube auch absolut verdient. Unter dem Strich dann auch, dass FC Kaiserslautern verliert. Ja, wie ich habe es angesprochen, mit Ball fehlen die Ideen. Auch viele lange Bälle gespielt, deswegen schon im Spielaufbau. Am Ende 67 lange Bälle ist der Saisonhöchstwert beim FCK. Und das sogar relativ deutlich. Kann man alles machen, ist alles gut. Aber wenn nur 45% davon ankommen, dann ist es sicherlich nicht ideal. Ja, und zeigt auch, dass die Bälle dann nicht gut vorbereitet waren. Ja, und das hat auch eben dazu geführt, ja, wenig Bewegung mit Ball, ja, Kalloc im Zentrum fand ich gut, aber wenig Anspielstationen hat er einfach gehabt und im letzten Drittel einfach komplett ideenlos. Ich habe mir auch mal angeschaut, 11 Schüsse abgegeben, das ist das eine, das ist okay, aber nur 2 davon innerhalb des 16ers, das heißt 9 von 11 Schüssen hat Kaiserslautern außerhalb des 16ers abgegeben. Ist dann ja auch eine Statistik, die dann am Ende lügt, dass man 11 Torschüsse hat, klingt deutlich besser als es ist. Und vor allem, habe ich mir auch angeschaut, die Torwahrscheinlichkeit der einzelnen Abschlüsse. Ja, erster Abschluss 4%, zweiter 6%, dann 3%, dann weniger als 1%, dann 4%, dann 3%, dann Riesenchance 8%, dann weniger als 1% und dann nochmal 2-mal weniger als 1%. Also es zeigt, die Qualität der Torchancen war einfach extrem bescheiden und bestätigt auch einfach meine These eingangs, dass man mit Ball Probleme hat, denn Elversberg hat, obwohl sie am Ende weniger Ballbesitz hatten, am Ende mehr raumgewinnende, also progressive Pässe gespielt und angebracht als Kaiserslautern. Und es zeigt die Ideenlosigkeit mit Ball einfach sehr gut.
Ja, und gleichzeitig waren es auch meiner Meinung nach sehr einfache Mittel, die da gereicht haben, um Kaiserslautern an diesem Nachmittag zu besiegen. Meiner Meinung nach haben die Elversberger jetzt auch nicht ihr bestes Heimspiel gemacht, haben sich auf das konzentriert, was sie können, also überspitzt gesagt, hinten reingestellt und die Bälle langgeschlagen. Natürlich mit Intensität gegen den Ball, wie man es von der Mannschaft von Horst Steffen kennt. Allerdings, wenn ich mir die Passquote in Halbzeit 2 ansehe, 63%, also da war auch nicht alles Gold, was glänzt bei einem Sieg. Ja, aber es hat eben gereicht. Man hat dann in der 55. Minute den Siegtreffer erzielt, auch ein bisschen sinnbildlich für diese Partie, dass es dann ein Handelfmeter entscheidet. Also, ja, wie gesagt, Elversberg keine Glanzpartie, aber es hat eben zu Hause gegen Kaiserslautern gereicht, die, wie du schon sagst, wenig Ideen hatten und das sollte dann auch den Lauterern zu denken geben.
Ja, vor allem gibt es einem auch zu denken, wenn man dann auch gleichzeitig noch defensiv Probleme hat. Ja, Raschel zum Beispiel mit keinem guten Spiel, auch Puchasch, dessen Impact nach vorne wir oft gelobt haben, aber hinten ja ist er aktuell einfach nicht stabil. Zweikampfquote jetzt am Wochenende 45%, zu wenig für einen eigentlich Defensivspieler. Und ja, auch Geschäftsführer Thomas Hengen schlägt nach der Niederlage Alarm, hat da das ja, die tolle Woche davor, die tollen zwei Spiele davor, das tolle Pokalergebnis auch schon wieder in den Hintergrund gerückt, denn Alltagsgeschäft ist eben nun mal die Liga. Und deswegen meint er auch, dass man schnellstmöglich das Mindset ändern muss, ja, dass man auf den Platz geht, um zu gewinnen und nicht um zu verlieren. Denn bei allem Respekt, es ist Abstiegskampf. Und ich finde, das kann man einfach mal so stehen lassen.
Richtig. Also für Elversberg war es wirklich ein sehr wichtiger Sieg. Das unterschätzt man vielleicht ein bisschen, weil da war man wirklich in einer Negativspirale. Mit einer Niederlage wäre Lautern auf einen Punkt dran gewesen. So ist man jetzt 7 Punkte weg von Lautern. 8 Punkte weg vom Tabellen-16. Sicher auf Rang 9. Also wirklich sehr wichtig, um da ja, in ruhigem Fahrwasser sich weiter zu bewegen. Dementsprechend kann man auch etwas entspannter zum Auswärtsspiel nach Düsseldorf fahren. Ja, Entspannung ist beim ersten FCK nicht angesagt. Ich hatte auch so das Gefühl, jetzt mit den beiden Siegen gegen Schalke 4-1, in Berlin 3-1, war auch wirklich teilweise überzeugend, wirklich sehr diszipliniert verteidigt. Und vorne hat man einfach eine unglaubliche Wucht. Aber der Auftritt in Elversberg hat schon ja, extrem enttäuscht, muss ich sagen. Das lässt das Ganze wieder ein anderes Licht rücken. War das nur ein Strohfeuer oder kommt nächste Woche zu Hause gegen Paderborn wieder mehr? Es muss definitiv mehr kommen, sonst wird man bis ja, fast zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt bangen müssen.
So viel zu den neuen Partien, aber wir wollen natürlich auch diese Folge nicht beenden, ohne euch heute wieder den Stat der Woche zu präsentieren. Und da hat Christian für euch heute einen sehr spannenden Wert.
Ja, der gehört diese Woche Tatsuya Ito vom 1. FC Magdeburg. Und das, obwohl er nur 23 Minuten gespielt hat. Der aufmerksame Zuhörer oder die aufmerksame Zuhörerin hat es vorhin schon gehört. Und zwar nämlich seine 12 Dribblings in 23 Minuten. Also das ist wirklich ein unglaublich hoher Wert. Auf 90 Minuten hochgerechnet wären es knapp 47 Dribblings. Also da hat er wirklich sehr viel bewegt im Magdeburger Spiel. Auch davon 7 gewonnen. Ist auch völlig okay für diese hohe Anzahl an Dribblings. Und deswegen unser Stat der Woche.
Ja, hat er sich redlich verdient, kann ich mich nur anschließen. Ansonsten diese Woche, ihr habt es mitbekommen, diesmal mit 2 persönlichen Kommentaren von uns, einmal Kenan Karaman und einmal Paul Dardai. Sagt gerne mal Bescheid, ob euch das gefallen hat, ob euch das auch in Zukunft interessiert, ob ihr da speziell Themen habt, ja, zu der ihr einfach eine persönliche Einschätzung von uns wollt. Lasst uns da gerne eine Info da, ob wir sowas in Zukunft auch wieder unterbringen sollen.
Genau, wir werden dazu einfach eine Abstimmung bei Spotify reinhauen und dann könnt ihr einfach mal abstimmen, gefällt euch das ja oder nein. Wir freuen uns über euer Feedback, genauso über eure 5-Sterne-Bewertung, die ihr gerne wieder abgeben dürft, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Hilft uns extrem weiter mit unserem Podcast. Ja, und ansonsten war es das an dieser Stelle. Es war mal wieder ein sehr interessanter Spieltag mit vielen interessanten Partien. Und ja, wir freuen uns wie immer jetzt schon auf den nächsten Montag und freuen uns, wenn ihr uns weiterhin zuhört, uns weiterhin verfolgt, uns abonniert und uns die Treue haltet. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Servus.
Macht's gut. Ciao.